Ja, dann möchte ich an dieser Stelle gerne mit euch beten. Herr Jesus Christus, vielen Dank für diesen Tag, der nun zum größten Teil hinter uns liegt. Danke dafür, dass du uns nach ein paar Tagen Regen wieder Sonnenschein geschenkt hast. Danke für die Zeit am Nachmittag, wo wir unterwegs sein konnten, im Gespräch und in einer schönen Umgebung, die meisten von uns. Danke auch für die Gelegenheit, dass wir uns heute Abend wieder auf dein Wort konzentrieren können, dass wir hier genügend Zeit dafür haben, uns auch sonst niemand treibt und dass du dadurch zu uns sprechen möchtest. Und so möchte ich dich bitten für uns alle um Aufmerksamkeit und Konzentration und um dein Reden durch dein Wort, dass du uns das weitergibst, was für unser Leben wichtig ist. Amen. Wir waren gestern stehen geblieben im 1. Timotheus Kapitel 4. Und zwar, wenn ich das hier noch ganz richtig in Erinnerung habe, dann habe ich euch bis Vers 8 haben wir besprochen. Das ist, glaube ich, Vers 8. Genau. Dann geht es weiter, Vers 9. Ich lese einmal 9 und 10. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Also hier wieder eine Einleitung, die haben wir schon an anderen Stellen im 1. Timotheusbrief gehabt, das ganz besonders betont werden soll. Das, was er jetzt zu sagen hat, hat eine besondere Bedeutung, eben glaubwürdig und dann aller Annahme wert. Gleich eine doppelte Hervorhebung dessen, was jetzt kommt. So müssen wir uns wieder vorstellen, jetzt kommt so eine Art Doppelpunkt dabei. Denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben. Hier bezieht er sich auf seinen Dienst, dass diejenigen, die im Dienst Gottes stehen, so wie er auch, nicht nur immer Anerkennung genießen, sondern auch angegriffen werden. Also er verweist darauf, er wird geschmäht um Jesu Willen. Er arbeitet dafür und er wird dafür geschmäht. Und das kann heute wie damals gleich sein. Also dass Menschen für den Glauben angegriffen werden, wenn sie sich dafür einstellen, das war damals so. Und Christenverfolgung gibt es von damals bis heute in vielen Ländern der Welt. In Deutschland so ja nicht. In Deutschland kann es höchstens sein, dass sich jemand ärgert darüber, wenn du christliche Position beziehst. Vielleicht auch, dass er, wenn er jetzt schlimm ist, sie versucht, dich irgendwie ein bisschen zu mobben im Beruf. Aber das muss nicht so sein. Aber richtige Verfolgung von Christen gibt es in Deutschland nicht, weltweit allerdings schon. Das wisst ihr ja auch, gibt es regelmäßige Berichte von Christenverfolgung und wo Menschen, die keinem anderen etwas Böses tun, außer dass sie auf Jesus Christus hinweisen, dafür verfolgt und getötet werden. Und das erwähnt er hier auch. Und warum passiert das Ganze? Weil sie die Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben. Und das ist etwas, was gegen den allgemeinen Lebensstil ist. Da werden Menschen den Eindruck haben, derjenige, der das macht, der ist ja weltfremd. Also die Hoffnung auf den lebendigen Gott zu setzen. Denn das meint ja nicht nur punkto Erlösung, die wird später nochmal ganz besonders erwähnt, sondern das meint ja auch im ganzen Alltagsbereich. Du vertraust auf den lebendigen Gott als Christ, dass er dir die Maßstäbe für das Leben gibt, die wirklich Gültigkeit haben, die dir wirklich weiterhelfen. Und du richtest dein Leben auch danach aus. Und das finden dann manche Leute natürlich verrückt, unpassend dabei. Manchmal ärgern sie sich auch über dich, weil du dann nicht so lebst wie sie. Und vielleicht innerlich noch so ein Gespür ist, eigentlich sollte ich ja anders leben, meine Zeit anders einteilen, die Gewichtungen in dem, worauf ich im Leben Wert lege, anders legen. Und das kann dann so ein Grund sein, warum Leute Christen angreifen. Dann steht da am Ende dieses Abschnitts eine interessante Formulierung. Denn also wir haben die Vertrauen auf die Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt und eben nicht, das wäre ja die Alternative, nicht auf uns, nicht auf irgendein irdisches System, nicht auf den Fleiß oder auf andere Menschen oder sonst irgendwer etwas, sondern eben auf Gott. Und jetzt wird dieser Gott noch näher beschrieben, der ein Retter aller Menschen ist. Das klingt ja auch hier wiederum fast so wie Allversöhnung. Also Gott ist der Retter aller Menschen. Dann wäre allerdings schwerer verständlich, warum dann hinterher steht, besonders der Gläubigen. Was ist denn das? Ja, und ich glaube, was dahinter steckt, ist, Gott hat die Voraussetzung geschaffen, dass alle Menschen gerettet werden können. Das ist damit gemeint. Gott ist der Retter aller Menschen. Er hat das Heil angeboten. Er hat die Voraussetzung geschaffen, dass alle gerettet werden können. Das heißt, er hat den Menschen das Heil vorbereitet. Das ist damit gemeint. Und wenn dann steht, besonders der Gläubigen, ja dann deshalb, weil bei den Gläubigen ist diese Rettungsabsicht Gottes auch zum Ziel gekommen. Also er ist eigentlich ein Retter aller Menschen. Er hat die Voraussetzung geschaffen, dass alle Menschen gerettet werden könnten. Der Tod Jesu genügt als Wiedergutmachung der Sünde für alle Menschen. Das ist also keine Einschränkung von vornherein. Nur die ersten 100.000 und dann ist Schluss. Also so nicht, sondern was Gott gemacht hat, er hat einen Weg geschaffen, dass alle gerettet werden können. Und deshalb ist er der Retter aller Menschen. Aber eben nicht alle Menschen sind bereit, das zu akzeptieren, das anzunehmen, sich darauf einzulassen. Und deshalb wird hier erwähnt, besonders der Gläubigen. Denn bei denen kommt seine Errettung auch zum Zug. Da führt sie dazu, dass sie auch in Ewigkeit bei ihm sein werden, dass die Sünde wirklich vergeben ist. Und bei den anderen, da bleibt es leider das leere Angebot Gottes dafür. Er will das schon. Wir haben ja vorher schon gelesen, Gott will, dass alle gerettet werden. Ja, das ist so. Der ist auch der Retter aller. Aber nicht bei allen führt es dazu, dass sie dann auch wirklich erlöst werden. Dann haben wir Vers 11 und 12. Die gehören auch wieder so ein bisschen zusammen. Dies sollst du gebieten und lehren. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Also dies sollst du gebieten und lehren. Ich habe die Vermutung, das bezieht sich auf alles, was vorher steht. Nämlich, dass Gott der Erlöser, der Erretter ist für alle Menschen und dass man ihn annehmen soll, dass man die Hoffnung auf den lebendigen Gott setzen soll. Und dieses, was hier steht, gebieten, das meint tatsächlich ein autoritatives Sprechen. Also hiermit ist nicht irgendeine Empfehlung mit gemeint, sondern hier sollst du ganz klar sagen, so ist es. Im Gegensatz zu dem, was wir etwas früher stehen haben, Kapitel 4, Vers 6, da haben wir ja, wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener sein. Und da geht es dann, die Sache mit dem Sport und all solches, da wird gesagt, da sollst du jetzt empfehlen, da sollst du anleiten, werben dafür. Aber da, wo es um die Rettung geht, Gott ist der Retter aller Menschen, auf Gott soll man die Hoffnung setzen, da steht hier dieses viel stärkere, gebiete das den Leuten. Und dann steht da noch Lehre. Also sag nicht einfach, das ist so, sondern lehren heißt, erkläre das. Stell das in den Gesamtzusammenhang, in dem wir in der Bibel haben, damit die Leute das auch selbst nachvollziehen können. Aber hier wird eine massivere Form, also eine massivere Anrede benutzt. Es soll also nicht nur eine Empfehlung, eine lockere Diskussion sein, sondern hier, da gibt es keine Abweichung. Das ist ganz klar, da kann man auch nicht verhandeln. Und dann kommt hier ein Satz, der zum Teil auch immer wieder zu Missverständnissen geführt hat. Wenn dann steht, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, dann ist das natürlich insbesondere ein Bibelvers, den Jugendliche gerne lesen. Allerdings ist er für Jugendliche hier gar nicht gemeint, sondern wir müssen das eher in dem Kontext lesen, der Qualifikation der Ältestenschaft. Denn bei den Ältesten, da wird ja deutlich gesagt, kein Neuling, dann sollte der verheiratet sein, dann sollte er deiner Familie schon gut vorstehen. Das heißt, der ist schon etwas im fortgeschrittenen Alter. Und in der Zeit, wo der Timotheus lebt, da hat man Leute, die so in Regierungsämter hineingekommen sind, im griechischen Kontext, die mussten so um die 50 sein. Weil da sagte man so, jetzt hat der Mann schon genügend Erfahrung, jetzt hat er sich da bewährt, dann geht das. Und der Timotheus war in dieser Zeit vermutlich so irgendwo zwischen 35 und 40. Also das relativiert schon diese Aussage, wenn wir da lesen, niemand verachte dich deiner Jugend wegen. Also jugendlich hieß hier nicht 15, sondern jugendlich hieß hier mindestens 35. Aber manche haben ihn trotzdem verachtet, weil sie gesagt haben, dieser Grünschnabel, der ist ja noch nicht mal 50. Und deshalb als Jugendlicher. Also insofern werden ja manche von euch auch noch als Jugendliche durchgehen, zumindest in dieser Hinsicht, dass man euch nicht wegen der Jugend verachten soll. Wir wissen dann übrigens, dass im 2. Jahrhundert die Ältesten in einer Gemeinde, insbesondere die Oberältesten, das heißt die Gemeindeleiter, diese, die dann auch manchmal Bischof genannt worden sind, ja nicht vergleichbar mit heutigen Bischof, dass die so auch, dass man gesagt hat, die sollten auch so um die 50 herum sein, aufgrund der Lebenserfahrung. Und aufgrund, dass man gesagt hat, die haben schon manche Sachen durchgemacht, die lassen sich nicht von jetzt von irgendwelchen Ideen gerade mal mitreißen, sondern die bleiben auch schon mal beständig bei dem, was sich in ihrem Leben bewährt hat. Die wollen auch nicht in erster Linie ihre eigene Karriere fördern, sondern die sind dann eher bereit, auch mal auf andere zu schauen. Natürlich ist ja klar, dass das Lebensalter nicht das einzige Kriterium ist, vollkommen klar. Aber das ist halt eines, wo die Leute dem Timotheus vorgeworfen haben, das erfüllst du ja nicht. Und deshalb hier die Aufforderung, niemand soll das tun. Allerdings wendet er sich ja in erster Linie an den Timotheus. Könnten wir sagen, der könnte doch einen Brief an die Gemeinde schreiben, sagen, du Gemeinde oder ihr Gemeinde, achtet doch darauf, erkennt den Timotheus jetzt richtig an. Weil Paulus weiß, dass das wahrscheinlich wenig bringen würde, ermahnt er ihn, auch wenn du aus der Sicht mancher Leute in der Gemeinde als verhältnismäßig jung dastehst, dann diskutiere nicht lange darüber, dass das Alter oder das junge Alter vielleicht noch ein Vorteil sei oder dass du genauso, dass man auch schon mit jüngerem Alter in das Amt reinkommen kann, sondern überzeug sie dadurch, dass du ein Vorbild bist. Da steht ja, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Und dann steht er ja nicht, jetzt kämpft darum, dass endlich das Wahlalter herabgesetzt wird für Älteste, sondern dann steht, überzeugt die Leute durch dein Vorbild, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild. Und dann wird erwähnt, in welchen verschiedenen Bereichen. Hier haben wir ja eine Schwierigkeit, die bis heute in Gemeinden da sein kann. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Gemeinde so erlebt habt, aber es ist ganz häufig so, dass die Älteren generell eine gewisse Skepsis den Jüngeren gegenüber haben. Und manchen Gemeinden deshalb Jüngere kein Bein irgendwo in Gemeindeleitung hineinbekommen. Umgekehrt gibt es das auch in manchen Jugendgemeinden, also da, wo dann die Leute alle besonders jung sind, da hat man eine große Skepsis den Älteren gegenüber. Manchmal nicht mal in Jugendgemeinden, sondern in ganz normalen Gemeinden. Denkt man sich, hey, was sind denn das so für alte Kerle? Die singen ja immer nur die Lieder, die schon 500 Jahre alt sind oder so etwas. Oder die wissen ja gar nicht, wie das heute läuft, wie man Gemeinderaum einrichtet, wie man den Gemeindealltag gestaltet und so Misstrauen. Und dieses Misstrauen ist, glaube ich, relativ normal. Nur als Christ sollten wir das überwinden. Das sollte nicht der Maßstab sein, nach dem wir messen, sondern eigentlich sollte es in der Gemeinde ein Zusammensein geben, was unabhängig vom Alter ist, wo man sich bewusst auch einmal in die Position des Älteren oder Jüngeren hineinversetzt, keine generelle Skepsis hat. Und bei den Älteren ist es ganz häufig so, dass wir den Eindruck haben, ja, die haben doch alle keine Ahnung, die haben das Leben doch noch vor sich. Ich habe das in manchen Gemeinden erlebt, dann sind da Jugendliche, die sagen so, wir wollen jetzt intensiv beten und wir wollen uns eine ganze Nacht durchbeten. Und das jede Woche, einmal in der Woche. Und was machen die Älteren dabei, statt sich zu freuen und zu sagen, super toll, da wollen die ja beten, wir wollen auch mitbeten. Dann kommen sie und sagen, ja, als wir so jung waren wie ihr, da haben wir das auch. Aber seid doch mal vernünftig, ihr seid doch am nächsten Morgen vollkommen kaputt, wenn ihr da betet. Und das haben sie so gemacht. Ja, und danach haben sie all diese motivierten Aufbruch in der Gemeinde erstickt. Und sagen sie, schade, irgendwie sozusagen, das rüttelt mich auf meinen Traditionen auf, wobei das ja alles sogar noch geistlich war, was in der Jugendgruppe abgelaufen war. Und ich glaube, so sollte es nicht sein. Hier sollten wir uns auch ins Stammbuch schreiben lassen, verachte nicht die Jugend, sondern die lebt das geistliche Leben vielleicht anders. Die machen auch vielleicht mal neue Ideen, aber verachte sie deshalb nicht von vornherein. Und denk nicht, weil ich die Erfahrung so und so gemacht habe, müssen die genau zur selben Erfahrung kommen. Eben jemand, der 15 ist oder 20 ist, ist eben nicht 40 oder 50. Und das ist ja auch gut so. Sonst wäre es langweilig in der Gemeinde. Dann hätten diejenigen, die Älteren sind, die hätten nie so mal die Korrektur. Die werden immer so aufgerüttelt, so jetzt mal wieder was neu anzudenken oder mal neu zu praktizieren und so. Und da sollte man das nach Möglichkeit mit reinbeziehen. Das soll natürlich auch nicht heißen, dass jeder Gottesdienst immer für 15-Jährige ausgerichtet sein muss. Das wäre auch unsinnig. Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen sollen möglichst für alle drin sein. Aber achtet da aufeinander, habt nicht so schnell Vorurteile anderen gegenüber. Also ich weiß, die Gemeinde, die ich besucht habe als Jugendlicher, da habe ich meine, ich war 15, das erste Mal gepredigt. Und da im Nachhinein staune ich, dass die Gemeinde den Mut gehabt hat, mich da predigen zu lassen. Also ich meine, den Mut gehabt hat, im Vergleich, wenn ich heute viele 15-Jährige sehe, dann würde ich jetzt emotional eher den Eindruck haben, hey, die brauchen noch Zeit, vielleicht in 10 Jahren. Ja, nicht ganz so, aber klar, weil man kann von einem 15-Jährigen nicht dasselbe erwarten, auch nicht mal vom 20-Jährigen, wie von einem 40-Jährigen, ist klar. Und aber da, auch da spricht Gott durch die Jüngeren, und das können wir uns, glaube ich, da abschneiden, also das mit übernehmen. Und umgekehrt natürlich genauso. Falls ihr jetzt mehr zu einer jüngeren Generation bei euch in der Gemeinde gehört, dann seht nicht zu sehr darauf, ach, die Alten verstehen ja nie was und die sind ja alle so festgefahren, sondern seht es, Gott hat auch die Alten in deine Gemeinde gegeben, damit sie durch ihr Vorbild, durch ihre Erfahrung dir weiterhelfen können. Ich glaube, eine gewisse Gefahr ist es heute in Gemeinden, immer mehr Gemeinden entwickeln sich so zu Generationsgemeinden. Ganz häufig habe ich das gesehen, da entstehen neue Gemeinden, aber in erster Linie aus der Revolution heraus, man geht aus einer alten Gemeinde heraus, weil die Leute eben alle ein gewisses Alter haben und plötzlich man versteht sich. Ja, warum? Nicht, weil man so geistlich ist, sondern weil man aus einer Generation kommt. Und natürlich, dann hat man dieselben Filme gesehen, hat dieselbe Musik gehört, hat dieselben Interessen, hat dieselbe Prägung durchlaufen, weil man versteht sich gut. Nur wenn man dann nicht gelernt hat, mit den Älteren zurechtzukommen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann diese Gemeinde, die dann neu gegründet ist, als jugendliche Protestgemeinde, in genau dieselbe Kritik kommt. Denn das, was man sich da ja nicht ausmalen kann, weil man denkt, mir wird das ja nie passieren, ist, dass deine eigenen Kinder dann genau dasselbe tun werden. Wenn die nämlich nicht gelernt haben, weil du nicht gelernt hast, mit den Älteren zurechtzukommen, dann werden die nämlich auch nicht lernen, muss ich zurückstecken, um dann mich auf die anderen einzustellen. Denn wenn du es nicht gemacht hast, wieso kannst du das erwarten von deinen Kindern? Und dann kannst du davon ausgehen, die werden wieder eine neue Protestgemeinde gründen. Weil sie denken, also hier, du bist ja ein alter Knacker und das läuft ja auch nicht so sehr. Musst du nur 20 Jahre warten, wird genau dasselbe passieren. Denn das ist ja nichts Neues. Diese Sache, die passieren ja schon jahrelang. Und das ist, glaube ich, nicht der Wunsch, nicht das Modell, wie Gemeinde eigentlich sein soll, die Generation übergreifend sein soll, obwohl das, oder vielleicht gerade, weil das auch mal Reibereien gibt, weil das auch mal Schwierigkeiten gibt, weil wir von Menschen unterschiedlichen Alters lernen können. Das kann lebendig sein. Und gerade das soll es sein. Das muss natürlich von allen fordert Flexibilität, von den Jungen wie von den Älteren. Wenn ich mal in Gemeinden komme, egal in welche Gemeinde, in den meisten Gemeinden ist es so, ich bin mal in einer Jugendgruppe. Dann garantiert sind in der Jugendgruppe ein paar Leute, die beschweren sich über die Gemeinde, die wollen nicht, dass wir, und jetzt kannst du irgendwas nennen, jeder Gemeinde, das sind nur verschiedene Punkte, kannst du machen, was du willst. Es sind immer eine Jugendlichen, die sagen, die wollen nicht, dass wir so und so das und das machen. Und wenn ich bei den Jugendlichen bin, dann sage ich immer dabei, ja, steck doch mal zurück und bete doch mal und setze dich für die Älteren ein und die Älteren meinen es ja gut und so weiter. Hingegen, wenn ich dann eine Stunde habe mit den Ältesten oder mit den Senioren oder so, und die sagen dann auch immer, ja, die Jugend ist heute nicht mehr so, wie sie damals war und die beten nicht mehr so richtig, die machen das nicht mehr so und so und so und so. Ist immer, auch immer sind da irgendwelche. Und denen sage ich dann, ja, jetzt schaut doch mal für die Jugend und seid ihnen doch ein Vorbild und motiviert die. Ich hoffe euch, es wird deutlich, worauf es ankommt. Hört nicht darauf, was den anderen angeht, sondern hör darauf, was dich angeht. Wenn du dich zu den Jüngeren rechnest, dann denke daran, hab Verständnis für die Älteren und schätze sie, denn sie sind dir Gott gegeben, damit du an ihnen wächst, auch wenn du dich manchmal ärgerst. Und genauso, wenn du dich schon zu den Älteren zählst, dann denk daran, die Jüngeren sind dir gegeben, damit du daran wächst und dass du ihnen Vorbild sein kannst und so weiter. Denke nicht, zuerst der andere soll sich ändern. Das ist nämlich ein Egoismus, der in jedem Alter geschieht. Die Älteren meinen, die Jüngeren müssen so werden wie sie und die Jüngeren meinen, die Älteren müssen werden wie sie. Und das ist beides egoistisch, von den Jüngeren wie von den Älteren. Und wir müssen lernen, diesen Egoismus zu überwinden. Dass wir nicht dahin kommen, wie scheinbar die Leute hier in Ephesus, die einfach nur zu dem Timotheus gesagt haben, nee, dir hören wir nicht richtig zu, du bist noch viel zu jung. Das soll da keine Rolle spielen, sondern hier niemand verachtet dich deiner Jugend. Wenn du was verändern willst in der Gemeinde, in erster Linie durch Gebet, nicht durch Nörgeln und durch Vorbild. Und das genau wird ihm hier gesagt. Also nicht versucht, die Leute zu überzeugen, dass sie endlich ihre Meinung ändern, sondern sei ihnen ein Vorbild. Und dann wird hier noch gesagt, in welchen Bereichen. Dann wird gesagt, im Wort. Was meint das erst einmal? Hier ist nicht direkt das Wort Gottes mit gemeint, sondern hier ist einfach gesagt, was du redest. Sei den Menschen ein Vorbild, indem wie du dich ausdrückst, wie du anderen Menschen begegnest, was du sagst, wann du es sagst. Da sollen die Menschen merken, du machst das mit Weisheit, du machst das richtig. Du platzt nicht plötzlich heraus mit irgendwelchen Schimpfworten dabei. Du lässt das nicht einfach so herum, wenn wir jetzt negative Sachen nennen dabei. Aber auch du schweigst nicht, wenn es nötig ist, was zu sagen. Und ganz besonders wird uns dann ja im Jakobusbrief beschrieben, wie wichtig es ist, richtig mit der Zunge umzugehen. Da wird dann ja gesagt, die Zunge ist wie so ein Feuer, was einen Wald anzündet. Oder wie das Steuerruder eines Schiffes, falls das ganze Schiff in die richtige Richtung lenkt. Und dann sagt Jakobus dabei, wer seine Zunge beherrschen kann, der kann auch den ganzen Körper beherrschen. Und hier die Herausforderung, überlege gut, wie du sprichst, sei da den anderen Menschen ein Vorbild. Und da wirst du merken, egal in welchem Alter, tendieren die Menschen dazu, mit ihrem Mund viel zu sündigen. Also viel so zu reden, viel, was Gott nicht will. Und andere Menschen zu verletzen oder einfach oberflächliche Sachen zu sagen dabei. Und da sollen wir lernen, richtig mit unserem Mund umzugehen, mit dem, was wir sagen. Und da soll der Timotheus ein Vorbild sein, wir natürlich auch. Und dann steht er im Wandel. Das heißt im alltäglichen Leben, in dem, was man denn so allgemein macht. Also Wandel meint ja so das ganz allgemeine Leben, im Verhalten anderen gegenüber. Nicht nur durch das, was er sagt, sondern was er tut. Da könnten wir was mit hineinnehmen, was schon vorher steht bei den Ältesten, in Gastfreundschaft oder in Demut oder in Liebe oder sonst etwas. Wobei Liebe wird hier nochmal gesondert genannt. Also er soll auch ein Vorbild sein in Liebe. Und Liebe könnte jetzt in der Gemeindepraxis bedeuten, keine Rachegefühle haben, keine Bitterheit haben, den Menschen in der Gemeinde ganz annehmen, wie Gott ihn annimmt. Das griechische Wort, was hier für Liebe steht, ist Agape. Und Agape, wisst ihr ja, ist die göttliche Liebe. Also sei ihnen ein Vorbild in der göttlichen Liebe, nicht in der Sympathie oder dass du die Leute alle umarmst, wenn sie in die Gemeinde kommen. Kann man machen, wenn das bei euch in der Gemeinde üblich ist, aber das ist hier nicht in erster Linie mit gemeint, sondern sehr hingebungsvollen Liebe, die sich für den anderen einsetzt und aufopfert. Da sollst du den anderen ein Vorbild sein. Und dann steht da im Geist, jetzt ist die Frage, soll ich das richtig auslegen oder nicht, denn die ältesten Bibeltexte haben das nicht, dieses Wort im Geist. Möglicherweise ist das erst später eingetragen, macht keine große Katastrophe, weil hier wird ja biblisch nicht total etwas verändert. Was im Geist heißen könnte, könnte sein in der Geistlichkeit oder in dem, wie du den Heiligen Geist in dich, in dir wirken lässt. Das könnte hierbei gemeint sein, denn es handelt sich ja nicht um Intellekt. Dann steht da im Glauben. Glauben ist das Vertrauen mit gemeint auf Gott, nicht der rettende Glaube, sondern eher so eine Art Treue, wie du im Glauben bist und in das Vertrauen auf Gott zeigst. Ausdauer, dass du dich nicht hin und her reißen lässt, dass du nicht nur angewiesen bist auf deine Umwelt, die dir zujubelt, sondern dass dein Vertrauen, dein Glauben fest in Gott verankert ist, auch wenn das äußerlich mal schwierig läuft. Und dann in der Keuschheit. Keuschheit meint Reinheit, insbesondere bezogen auf Sexualität. Also Zurückhaltung dem anderen Geschlecht gegenüber, verhalte dich richtig, dass da keine falschen Vorstellungen kommen, du da keinen unabsichtlich verführst oder so etwas. Das ist ja heute auch eine Herausforderung, weil unsere Gesellschaft eher so auf der Form ist, erlaubt ist, was gefällt und tja, du kannst doch jemanden anmachen, den du willst. Und ich höre das immer wieder von Leuten, die mir sagen, ja, das war so eine Fortbildung vom Betrieb aus und dann ist das relativ selbstverständlich, wenn das eine Woche läuft, dass da eben auch Kollege und Kollegin zusammen mal ausgehen, auch einmal ein bisschen zusammen rumknutschen und so. Das ist relativ weit verbreitet. Viele Kollegen, die dann noch, wenn sie unterwegs sind, nicht irgendwo auf Montage, zack, den Ring schnell abziehen und dann am Abend noch eine Vergnügung suchen, das ist nicht alles gemeint. Nichts, das ist dann nicht keusch. Keusch ist hier, du hast auch deine Sexualität in der Kontrolle und du verhältst dich vorbildlich so, wie die Bibel das sagt. Du hast deine Frau, du hast deinen Mann und sei demjenigen auch treu. Und in all diesen Aspekten, da soll der Timotheus Vorbild sein. Und dadurch soll ja gesagt werden, wenn du in dem Vorbild bist, dann erstickst du ja all die Vorwürfe, wo die Leute sagen, du bist zu jung, du kannst das Amt noch nicht ausführen, auf dich hören wir nicht. Dann zeigt sich ihnen selbst, dass sie Unrecht haben. Also diskutier nicht lange, sondern sei so vorbildlich, dass die anderen es akzeptieren müssen. Und das gilt auch insbesondere heute für denjenigen, der in der Gemeinde als zu jung eingeordnet wird. Dann kämpf nicht lange, sondern leb einfach so vorbildlich, dass denjenigen, die dich da nicht anerkennen wollen, der Mund gestopft wird. Dass sie merken, das stimmt doch, der ist ein Vorbild. Und dann wird Gott dich auch segnen. Das kann allerdings heißen, dass das auch mal 10 Jahre dauert. Man muss Geduld dafür haben, ehe dann Gott dir vielleicht auch die Verantwortung und Position der Gemeinde gibt, die du gerne haben willst. Veränderung geht auch in Gemeinde langsam. Dann lese ich jetzt den Text bis zum Ende des Kapitels. Da lesen wir: Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung unter Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein. Darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Also, bis ich komme, Wir sehen wieder den Hinweis darauf, Paulus will sich bald auf den Weg machen nach Ephesus. Und dann kommt hier eine Herausforderung, was soll er in der Zwischenzeit tun? Und zwar in seiner Funktion als Gemeindeverantwortlicher, als Gemeindeleiter. Und das, was hier steht, mit dem sei bedacht auf, was dann kommt, das meint so viel wie regelmäßige Handlungen. Also nicht mach das einmal, dann ist es abgehakt, sondern regelmäßige Handlungen. Was steht da? Als erstes vorlesen. Was sollte er denn vorlesen? In erster Linie das Alte Testament. Warum nicht das Neue? Klar, das gab es ja noch gar nicht zu dem Zeitpunkt. Das ist ja gerade erst im Entstehen. Allerdings wissen wir, dass damals durchaus auch einzelne Briefe der Apostel oder auch schon Evangelien, soweit sie existierten, vorgelesen worden sind. Aber in erster Linie bezieht es sich aufs Alte Testament, denn die Bibel der frühen Christen war die Septuaginta, das heißt das Griechische, die griechische Übersetzung des Alten Testaments. Darin haben sie intensiv studiert und gelesen und darin haben sie dann auch diese Kontinuität Gottes herausgearbeitet. Jesus ist schon im Alten Testament vorhergesagt. Gott ist derselbe im Alten Testament wie auch in der Gegenwart. Also für die Gemeinde ist wichtig, heute haben wir das Neue Testament, Bibelstudium. Vorlesen heißt, konfrontiere die Gemeinde intensiv mit der Bibel. Wichtige Grundlage für das Gemeindeleben. Dann kommt als nächstes, da steht dann, lehre sie. Lehren heißt hier jetzt ein systematischer Unterricht in den Lehren des Wortes Gottes. Vorlesen heißt einfach, du liest jetzt mal ein ganzes Stück aus der Bibel vor und die sollen das kennenlernen, damit sie vertraut sind. Dieses Lehren meint jetzt die systematische, intensive Auseinandersetzung mit den einzelnen Lehren des Wortes Gottes. Übrigens dieses Vorlesen, ich weiß nicht, das war doch, glaube ich, auch in der letzten Freizeit, wenn ihr im letzten Jahr in meiner Freizeit gewesen seid, da habe ich euch doch das Angebot gemacht, ich lese euch die ganze Apostelgeschichte vor. Erinnert ihr euch? Nicht? Schon vergessen? Also auch ein Jahr her, also kann man vergessen. Aber da wollte ich euch so ein bisschen einführen dabei, wenn ihr dabei gewesen seid, mal so ein ganzes biblisches Buch im Zusammenhang zu lesen. Und manchmal bekommt man ganz neue Sachen dabei vor Augen, als wenn man jetzt einzelne Bibelverse nur anschaut. Und hier ist das also das Vorlesen. Und Lehren ist dann mehr erklären, die einzelnen Lehren, jetzt nicht nur flächenmäßig vorlesen. Und dann steht da nicht nur Lehren, sondern auch Ermahnen. Ermahnen, das bezieht sich jetzt mehr auf Seelsorge. Wobei der Begriff, der hier steht, meint nicht nur das jetzt böse ins Gewissen reden, sondern das meint damit Tadel, Warnungen, aber auch Trost. Also es braucht in im Gottesdienst, in der Predigt nicht nur die Lehre, sondern es braucht auch die Seelsorge. Und das ist hier stärker mit gemeint. Also einmal das Wort Gottes vorlesen, einmal das Wort Gottes systematisch erklären und einmal das Wort Gottes anwenden auf die Gemeinde, dass sie auch das annehmen können, dass sie auch merken, was bedeutet das für mein Leben, sich da hinein zu versetzen, Menschen konkrete Hilfen bieten dafür. Auch das ist eine Qualifikation eines Leiters in der Gemeinde. Denn der Timotheus ist ja noch, bis die Ältesten eingesetzt werden, der Leiter dieser Gemeinde in Ephesus, stellvertretend für den Paulus. Und dann soll er genau das tun. Also wichtig für jede Gemeinde ist, Wort Gottes lesen, die Lehre Gottes systematisch erklären und das dann auch anwenden auf das Leben der einzelnen Gemeindeglieder. Das wird hier hervorgehoben. Und dann natürlich gehört dazu auch noch das Gebet, das ist klar. Wir können auch noch sagen, die Evangelisation, das sind Dinge, die hier nicht erwähnt werden, weil Paulus gerade diese Dinge, diese drei, die er jetzt nennt, ganz besonders wichtig sind. Das heißt nicht, dass die anderen keine Rolle spielen. Dann steht da, vernachlässige nicht die Gnadengabe, die dir verliehen ist, worden ist durch Weissagung unter Handauflegung der Ältestenschaft. Das Wort Gnadengabe, was hier steht, heißt Charisma. Also vernachlässige nicht das Charisma in dir. Also das Charisma, nicht Charismatika und so, das steckt da ja dahinter. Der Begriff Gnadengabe, also das Geschenk Gottes, und zwar ein besonderes Gnadengeschenk, eine Geistesgabe, die der Timotheus bekommen hat. Und scheinbar ist das ihm gegeben worden, nicht einfach so, sondern dass da Älteste in der Gemeinde gewesen waren. Hier steht ja Handauflegung der Ältestenschaft, die haben ihm die Hände aufgelegt. Und dann waren da scheinbar noch andere, die haben von Gott eine übernatürliche Offenbarung bekommen. Ja, der Timotheus, der ist auserwählt für diese oder jene Aufgabe. Wenn wir jetzt die Frage stellen, was das nun für eine Geistesgabe gewesen ist, dann könnte man lange spekulieren. Je nachdem, welchen Gemeindehintergrund ihr habt, würde er sicherlich sagen, ah, bestimmt das Zungenreden. Dann würde ich ihn nur fragen, ja und, was hat denn das Zungenreden hier mit seiner Position zu tun? Warum soll er sich denn jetzt gerade daran erinnern, wo die Leute ihn in seiner Jugend wegen verachten? Dann sagt er, ich kann in Zungen reden, ihr müsst mich akzeptieren. Nee, das spielt ja gar keine Rolle. Sondern das, was hier eine Rolle spielt, ist ja, die akzeptieren ihn nicht als Leiter, Und deshalb wird er ermutigt, was hat er wahrscheinlich für eine Begabung bekommen? Die der Leitung. Und die hat er unter Handauflegung übertragen bekommen. So glaube ich, dass das die ist, die passt am besten hierzu rein. Denn sie sind nicht bereit, ihn als Leiter zu akzeptieren. Ihm wird Mut zugesprochen, da wird gesagt, sei ein Vorbild. Und dann wird gesagt, erinnere dich doch daran, du strebst nicht selbst nach diesem Leitungsamt, sondern du bist von Gott dafür vorbereitet, du bist dafür eingesetzt worden als Leiter dieser, also nicht dieser Gemeinde, aber als Leiter generell. Und dann steht ihm, vernachlässige diese Gabe nicht. Weil es gibt manche Leute, die haben die Begabung von Gott, Leitung zu übernehmen, denn Leitung ist ja eine Geistesgabe, lesen wir im 1. Korinther 12, aber sie setzen sie nicht ein. Und diese Leitungsgabe, die soll eingesetzt werden dafür. Ist die Frage, auf welcher Ebene? Das ist klar. Nicht jeder, der die Leitungsgabe hat, muss ja auch Ältester sein dabei. Aber dann setzt deine Befähigungen ein. Denn nicht nur das, was wir falsch machen in der Gemeinde, dafür werden wir Rechenschaft ablegen vor Gott einmal, sondern auch für das, was wir nicht machen, werden wir einmal Rechenschaft ablegen vor Gott. Wenn Gott dir eine Gabe gegeben hat, ihr erinnert euch an die Gleichnisse Jesu, wo er dann diese anvertrauten Talente, nicht anvertraute Pfunde, sagt, glaube ich, Luther, dabei dann sagt er, und die hat er den Leuten gegeben, die sollen sie damit handeln, bis er wiederkommt. Und am Ende kommt er wieder und dann sagt er, was hast du damit gemacht? Und die einen haben das eingesetzt, haben damit gearbeitet und der andere eben nicht. Und hier ist die Herausforderung, die genau an dieser Stelle auch gilt, wenn Gott dich begabt hat, Timotheus erstmal hier, dann setz die Gabe auch ein, das ist deine Verantwortung. Und für dich gilt das natürlich heute genauso, wenn du hier bist. Gott hat dich begabt, ist die Frage, wofür? Das wirst du mit der Zeit sehen. Wodurch wirst du das sehen? Nicht indem du noch einen 10. Gabentest durchmachst, sondern indem du dich in der Gemeinde einsetzt. Dann wirst du merken, wo deine Begabung in der Gemeinde ist. Denn das kommt meistens nicht so beim Sitzen im Sofa, sondern das kommt beim Arbeiten der Gemeinde. Und wenn du dann erkennst, wo deine Begabung ist, dann sollst du sie auch einsetzen. Wer etwas Gutes weiß zu tun und tut es nicht, dem ist es eine Sünde. Auch da biblisch, ganz klar, Sünde ist nicht nur das, was wir falsch machen, also jetzt, wo wir Sachen tun, die nicht richtig sind, sondern Sünde ist auch, wenn wir etwas nicht machen, was wir aber aus der Sicht Gottes tun sollten. Also auch da ist eine Verantwortung, die wir haben. Und an die erinnert er ihn hier. Und wenn dann, das wird jetzt auf mehrerlei Weise gesagt, nämlich einmal wird gesagt, du hast diese Berufung, das siehst du doch an deinem Leben. Denn wie er lebt, das wird ja vorher gesagt, nämlich der Heilige Geist hilft ihm, Vorbild zu sein. Zweitens, er hat diese Gabe bekommen unter Weissagung, also da ist eine Prophetie vom Himmel gegangen. Und drittens, da waren die Ältesten, die haben das auch noch erkannt und die haben dann für ihn gebeten, die Hände auferlegt. Also da sagt der Paulus eigentlich, du siehst doch, hier sind doch drei äußere Beweise, dass du wirklich dazu befähigt bist, diese Leitungsfunktion auszuüben. Also mach es auch. Scheinbar war eben der Timotheus nicht einer, der sich groß als Held darstellte und selbst feiern ließ und deshalb gerade diese Ermutigung braucht. Dies soll deine Sorge sein, darin sollst du leben, damit dein Fortschritt in allen Dingen offenbar sein. Ja, was soll deine Sorge sein? Dass du die Gabe, die Gott dir gegeben hat, richtig einsetzt. Darin sollst du leben, dass du deine Aufgabe als Leiter ernst nimmst und dich daran engagierst. Und dann, warum sollst du das tun? Damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar sein. Hier wird also speziell jemand angesprochen, der Leitungsfunktionen in der Gemeinde hat. Und interessanterweise wird gesagt, der ist aber noch nicht am Ende, sondern jetzt soll man in dessen Leben auch Fortschritt sehen. Also hier die Herausforderung für alle, die in Leitungsfunktion sind, bleib nicht irgendwo da stehen, wo du mal hingekommen bist, sei das noch so geistlich, das ist ja gut, sondern die Gemeinde, die Leute, mit denen du arbeitest, sollen in deinem Leben Fortschritt sehen. Und das gilt jetzt für Leitung auf jeder Ebene, das heißt, muss die Ältestenschaft, kann das sein, es kann auch sonst irgendwas sein. Und das ist ja eine Herausforderung, die finde ich durchaus ganz wichtig, denn ihr werdet sehen, manchmal sind Leute in der Gemeinde, die predigen heute das, was sie auch schon vor 10 Jahren gepredigt haben. Also jetzt meine ich nicht inhaltlich, dass sie ein neues Evangelium haben, sondern da kommt immer wieder dieselben Gedanken auch. Da kommt nichts mehr Neues, wo du merkst in ihrem Leben, dass sie selbst sich da noch intensiver weiter mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und das ist schade, denn eigentlich sollte jeder, auch der Gemeindeleiter, noch in der Lage sein, aus der Bibel neue Dinge zu erkennen. Also nicht jetzt Überzeugung, Jesus für dich gestorben, vergessen das nicht. Aber dass du merkst, der ringt noch um die Bibel. Da kommen noch neue Sachen heraus. Sonst hast du manche Leute, die predigen und dann merkst du, die predigen immer wieder dasselbe, egal wie der Text ist. Und dieselben Themen sind die, die schon vor 10 Jahren bei ihnen dran gewesen sind. Da merkst du, hier ist kein Wachstum, hier ist kein Vorankommen mehr. Und wie will der Älteste denn dann erwarten, dass die Junggläubigen in der Gemeinde Wachstum erleben und vorankommen? Also hier soll auch der Leiter in der Gemeinde, die anderen sollen erkennen, dass in deinem Leben Veränderung ist, dass du Wachstum hast. Also Christsein, finden wir hier auch wieder, ist kein statischer Zustand. Du bist einmal so und dann war es das. Sondern Christsein ist ein Wachstumsprozess zu Jesus hin. Veränderung des Lebens und Veränderung der Erkenntnis. Und das soll auch bei dem Timotheus da sein. Dann habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Also hier nochmal so eine Zusammenfassung von dem, was er in seinem Leben tun soll. Hab Acht auf dich, soll heißen, lass dich nicht verführen. Wovon? Von der Sünde, von der Hochmut, von der Selbstzentriertheit oder auch im moralischen Bereich. Also hab Acht auf dich, dass du nicht irgendwie vom richtigen Weg wegkommst. Wir haben ja gestern auch gehört, dass es scheinbar welche gibt, die das gut angefangen haben und dann abgefallen sind. Und da soll er Acht haben, dass das bei ihm nicht passiert. Und auf die Lehre. Bei der Lehre, die ist erstmal wichtig für ihn selbst, dass er nicht auf den falschen Weg kommt. Aber weil er ja Leiter ist, ist die Lehre natürlich auch wichtig für die Gemeinde, die er anleitet und die das dann ja übernehmen, was er ihnen sagt. Bleibe beständig dabei, wobei ja auf sich zu achten, nicht zu sündigen und auf die Lehre zu achten in der Gemeinde. Wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Dieses Retten hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal im ersten Timotheusbrief, unter anderem, wo bei den Frauen steht. Die Frauen, die Kinder bekommen, die Frauen werden gerettet durch Kinder bekommen. Und hier ist genau auf derselben Ebene. Dieses Retten, was hier steht, meint nicht, dadurch wirst du erlöst. Wäre auch relativ unsinnig dabei. Denn das würde ja einem großen Teil der Bibel widersprechen, die sagen, unsere Sünden werden vergeben, weil wir Jesus darum bitten, dass er uns Sünden vergibt. Und hier steht plötzlich, die Sünden werden vergeben, wenn du auf die Lehre achtest und auf dich. Und sogar dann noch die, welche auf dich hören. Ja, wie denn das? Das heißt, es muss nur der Gemeindeleiter fromm sein und dann wird die ganze Gemeinde errettet. Wäre ja schön. Wäre ja nicht schlecht. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Sondern hiermit ist vielmehr gemeint, du erlebst die Erfüllung, die Gott für dich vorhergesehen hat, wenn du seinem Willen entsprechend lebst. Genauso wie vorher gesagt wird, eine Frau erlebt ihre Erfüllung darin, wenn sie eben nicht herumzieht von einer Wohnung in die anderen und da, was weiß ich, diskutiert, üble Nachrede betreibt oder sonst rum diskutiert und die Ältesten anschwärzt, das ist ja das, was vorher steht, sondern sie erlebt ihre Erfüllung, wenn sie die Aufgabe ausführt, die Gott für sie in dieser Situation vorgesehen hat, sich um die Kinder zu kümmern, sie zu erziehen, wenn das auch gelingt. Und hier ähnlich ist, der Leiter erlebt die Erfüllung seiner Aufgabe, wenn er in seinem Leben darauf achtet, dass er nicht in Sünde fällt und dass er die Lehre gut weitergibt. Dann merkt er plötzlich, ich bin nicht angewiesen auf große Anerkennung von anderen, sondern jetzt mache ich genau das, was Gott will. Und dann gibt es da diese innerliche Erfüllung. Ich weiß nicht, ob ihr diese innerliche Erfüllung mal erlebt habt, im Dienst, im geistlichen Dienst. Aber ich kenne das aus mehreren Situationen, wo es dann gar nicht darauf ankommt, ob du äußerlichen Beifall hast oder nicht. So das erste Mal habe ich das empfunden, ich bin mit 14 zum Glauben gekommen und dann gleich danach in so Sommereinsatz gegangen. Und das war dann in Österreich. Und an sich war das nicht alles immer so toll, zumal die Leute in Österreich nicht alle so offen waren, sondern da waren manche ziemlich gegen den Glauben eingestellt. Aber irgendwie die ganze Zeit, ich war innerlich froh darüber, weil ich wusste, hier ist genau der richtige Platz. Das, was ich jetzt tue, das ist genau im Sinn Gottes. Und ich glaube, so ähnlich meint er das. Du erlebst eine innerliche Erfüllung, weil du weißt, dass das, was du jetzt tust, genau das ist, was Gott eigentlich von dir dabei erwartet. Und das meint er hier. Und das hat dann auch Auswirkungen auf die anderen. Denn du bist ja als Leiter oder ihnen ein Vorbild. Sie orientieren sich an dir, handeln dann ähnlich. Das ist damit, glaube ich, an dieser Stelle gemeint. Dann kommen wir zu dem Kapitel 5. Und in Kapitel 5 werden uns erst einmal in den ersten beiden Versen ein paar psychologische, könnten wir sagen, oder seelsorgerliche Hinweise gegeben für den richtigen Umgang in der Gemeinde mit Menschen verschiedener Generationen. Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie ein Vater. Also hier ist jetzt Gemeindeleiter, also er ist verantwortlich. Und als Gemeindeleiter musst du den Menschen auch mal was Unangenehmes sagen. Und jetzt kann man das aber so tun wie, du Sünder, kehre um. Manche würden sich darin gefallen, so wie der alttestamentliche Prophet Elia, nicht? Und dann so reden. Ja, aber das bist du eben nicht. Sondern jetzt versetze dich in die Situation des Menschen, dem du etwas weitergeben willst. Ein echter Leiter, der es gut macht, der kann sich auf die Menschen einstellen. Der redet auch nicht zu jedem in gleicher Art und Weise. Und was er nie tut, ist, Menschen von oben herab zu behandeln. Was soll hier damit gesagt werden? Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern, da steht ja auch nicht, einen älteren Mann ermahne nie. Doch, es kann sein, dass du Gemeindeleiter bist und in der Gemeinde sind Leute, die sind älter als du. Und die brauchen manchmal auch Ermahnung. Aber wie sollst du es tun? Wie ein Vater. Das heißt, versuche dich da hinein zu versetzen, du redest jetzt mit deinem Vater und du willst ihm etwas erklären, was der falsch macht. Und plötzlich wirst du vielleicht so ein bisschen nachfühlen können, da würde man schon anders vorgehen. Da redet man vorsichtiger, weil man weiß, oh, sonst explodiert da irgendwas, sonst gibt es da Probleme. Du bist besonders vorsichtig, du trittst nicht mit einer großen Selbstsicherheit auf, im Normalfall zumindest, weil die Kinder ja ihren Eltern gegenüber so ein bisschen da Gehorsam, Ehrfurcht und sowas haben sollen. Nur, das sind jetzt nicht wirklich deine Eltern, aber begegne ihm so, als wenn du zu deinem eigenen Vater reden würdest. Jetzt natürlich, wenn du aus einem schlechten Elternhaus kommst und du hast nur deinem Vater gesagt, ey Alter, geh mal weg, also dann ist das natürlich nicht gemeint damit, dann musst du jetzt lernen, wie man wirklich mit seinem Vater umgehen sollte. Also erstmal das lernen und das dann auch auf den älteren Mann angehen. Warum? Weil wenn du ihn ermahnen sollst, was ist das Ziel der Ermahnung? Genau, dass er es annimmt. Und jetzt sollst du es so machen, dass er es möglichst leicht annehmen kann. Das ist auch deine Verantwortung. Deine Verantwortung ist nicht damit erfüllt, dass du sagst, jetzt habe ich es halt gesagt, jetzt weiß er es halt. Sondern dein Ziel ist erst erfolgt, wenn er es angenommen hat und verstanden hat. Und jetzt sollst du alles, was dem im Weg stehen kann, minimieren. Und hier ist der Paulus ganz klug, der weiß das, dass ältere Leute sich nur ganz ungern von Jüngeren etwas sagen lassen. Das werdet ihr wahrscheinlich selbst in eurer eigenen Familie so sehen. Es gibt nur ganz wenige Eltern, die sich von ihren Kindern etwas sagen lassen. Obwohl manchmal die Kinder ja sogar recht haben. Manchmal, nicht immer. Aber dann die meisten Eltern fällt es schwer. Und zwar einfach, weil ich habe doch die Kinder großgezogen. Ich habe dann doch immer gesagt, wo es lang geht. Ich wusste doch immer, was los ist. Und jetzt sollen die mir mal was sagen. Das ist ganz schwer. Deshalb die Herausforderung für Eltern ist gut, das zu lernen. Das kann nämlich auch mal euch vorkommen, wenn eure Kinder noch ein bisschen älter werden. Dabei, dass sie euch dann diese Wahrheiten sagen. Aber aus Seite der Jüngeren wird hier die Position eingenommen, mach es doch so einfühlsam, so liebevoll, so ehrfurchtsvoll, dass derjenige es auch demjenigen es leicht fällt, diese Kritik anzunehmen. Das gehört auch zur Leitung dazu. Nicht nur Wahrheit zu sagen, sondern sie so zu sagen, dass die Leute es annehmen können. Und dann weiter, einen Jüngeren ermahne wie Brüder. Also ist jetzt ein jüngerer Mann mit gemeint. Wenn du jetzt einen jüngeren Mann hast, auch nicht von oben herab, sondern du stehst auf einer Stufe mit ihr, wie du mit einem Bruder sprechen würdest. Also nicht von oben herab, das ist nicht dein Diener, das ist nicht dein Sklave, das ist nicht das kleine Kind, sondern es ist einer, so ein Gleichaltriger, wie so ein Bruder, mit dem du bist, den du auch liebst. Auch wieder warum? Damit das Wort Gottes zum Ziel kommt, damit derjenige das erkennt und wirklich Veränderung in seinem Leben vollzieht. Und eine Jüngere wie eine Schwester, beziehungsweise die Frauen wie eine Mutter, also die auch da eine gewisse Ehrfurchtsbeziehung, und dann die Jüngere wie eine Schwester, hier fügt Paulus noch hinzu, in aller Keuschheit, weil er wendet sich hier ja an einen Mann und da weiß er, dass ein Mann, wenn er mit einer jüngeren Frau spricht, durchaus auch falsche Gedanken kommen kann, besonders wenn er sie jetzt noch als Schwester betrachtet. Denn je nachdem, wenn ihr euch mit eurer Schwester gut vertragt, naja, dann kann man sie auch mal umarmen, nicht? Und sagen, oh Schwesterlein, wie geht es dir denn? Und wenn du jetzt da eine jüngere Schwester ermahnen sollst, pass auf, dass du nicht in Sünde hineinfällst, dass du irgendwelche falschen Gedanken hast oder dich falsch gegenüber verhältst, also in Keuschheit. Und bei Keuschheit redet er von den anderen nicht davon. Ja, das ist meistens halt so, wenn du als junger Mann mit einer alten Oma sprichst, da ist die Gefahr nicht so groß, dass du auf dumme Gedanken kommst. Mit den Männern ebenfalls im Normalfall nicht, aber mit den jüngeren Frauen. Deshalb ich übrigens meinen Schülern den Rat gebe und euch genauso, möglichst als Männer haltet euch aus Seelsorge von Frauen fern. Weil die Gefahr ist viel zu groß dabei, dass irgendwas schief geht. Und genauso, ihr Frauen macht nicht so viel Seelsorge bei Männern. Kann nämlich auch schief gehen. Sondern die Seelsorge sollte möglichst ganz aus dieser schönen Spannung von Mann und Frau rausfallen. Und dann kommt jedes Jahr, wenn ich irgendwo in einer Einsatzwoche unterwegs bin in der Gemeinde, kommen jedes Jahr Schüler auf mich zu, die sagen, aber ich verstehe mich mit den Frauen so gut. Ja, verstehe ich auch, warum. Klar. Das hat eben noch so etwas Prickelndes dabei, so mit von Mann und Frau immer. Ist ja auch nicht schlecht, aber wenn es um Seelsorge geht, dann geht es häufig um tiefe persönliche Geheimnisse und so. Dann geht es um Sachen, die das wirklich das Herz berühren und da sollte man nach Möglichkeit eine gewisse Distanz wahren. Das heißt, nicht mal so ein, zwei Gespräche führen, das ist schon in Ordnung. aber nach Möglichkeit dann auch in einer öffentlichen Situation, nicht irgendwo abgeschlossen, wo keiner dabei ist. Aber wenn es längerfristige Bestreuung geht, dann sollte man normalerweise als Mann sehen, also nimm eine Frau mit dazu oder nimm den Ehemann mit dazu, wenn es um Ehefragen geht, möglichst nicht so lange solche Beziehungen machen. Warum? Du machst es nicht nur dir schwer, dass du auf falsche Gedanken kommen kannst, sondern du machst es dann auch der Frau schwer. Denn nehmen wir an, die hat jetzt große Probleme, zum Beispiel mit ihrem Ehemann. Und dann erzählt sie dir das und dann hat sie den Eindruck, der versteht mich gut. Hoffentlich hat sie den Eindruck, dass du sie verstehst. Und dann kann schnell der Gedanke kommen, ja, warum ist mein Mann denn nicht so? Und dann bringst du mehr Probleme hinein in die Beziehung, als es wirklich eine Hilfe ist. Und das kann schnell passieren, ohne dass man es will. Der eine will es nicht und der andere will es nicht. Deshalb hier Seelsorge zwischen Geschlechtern ist eine heikle Angelegenheit. Ganz gleich, auch wenn man heute in der Schule zusammen ist, im Alltagsleben zusammen ist, im Beruf zusammen ist. Seelsorge ist hier etwas besonders Spezifisches, sollte man darauf achten, damit da nichts schief geht. Und denkt daran, wie viel in der Kirchengeschichte sind Männer Gottes schon zu Fall gekommen, weil sie auf diese Sache nicht geachtet haben. Da hat mir doch, ich war vor ein paar Wochen in der Gemeinde, da hat mir jemand erzählt, der hatte seine Ausbildung in den USA gemacht und hatte da die Florida Bible School besucht. Das war damals eine der größten konservativen Bibelschulen in den USA. Und der Leiter war eine sehr eindrucksvolle Person, hat die Leute sehr mitgeprägt. Und dann eines Tages ist er durchgebrannt mit einer seiner Schülerinnen. Er sagte noch, er hat die Schülerin gekannt. Mit der hat der Direktor immer Tennis gespielt. Und dann eines Tages, zack, waren die weg. Was ist dann passiert? Die ganze Bibelschule ist daran untergegangen. Das hätte nicht passieren müssen, aber die Person war halt so dominant, im positiven Sinne erstmal, dass sie, als sie weg war, dass dann niemand es richtig auffangen konnte. Und in den Gemeinden war natürlich plötzlich der Ruf der Bibelschule dahin. Also stellt euch vor, ihr geht jetzt nach Hause, plötzlich kommt die Nachricht, Matthias Rüther ist mit einer Schülerin durchgebrannt, seine Frau ist hier allein zurückgeblieben. Oh, das würde aber schon ein schlechtes Licht auf die Bibelschule Brake werfen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid jetzt nicht noch hier gewesen und seht, dass es auch noch andere Leute gibt außer Matthias Rüther, sondern ihr kennt die Schule noch aus der Entfernung. Da würde ich schnell sagen, was ist das für eine Schule, was machen die denn da für Zeug und so. Und plötzlich kann die ganze Schule darunter leiden, weil man auf diese Sache nicht geachtet hat. Denn dieser Direktor hat ja nicht von heute auf morgen plötzlich gesagt, oh, da ist diese junge Frau, mit der will ich, sondern das kam ja eben durch diese ständigen Berührungen, diese ständige Miteinander etwas machen. Und das kann schnell dazu führen, dass auch falsche Gedanken entstehen. Und deshalb hier die Warnung, die jüngeren Schwestern ermahne als, also die jüngeren Frauen als Schwester, aber in Keuschheit. Also pass auf, wie du mit denen redest, überlass die Seelsorge anderen Frauen. Denn das wird im Folgenden auch noch gesagt. Seelsorge unter Frauen sollten in erster Linie Frauen machen. Und hier wird dann erwähnt, das sollen die älteren Frauen machen, insbesondere die Witwen, die dann da erwähnt werden. Jetzt kommen wir zu einem nächsten Abschnitt und der ist ein ganz spannender. Insofern, ich habe jetzt wieder nicht dran gedacht, meine Wecker mitzunehmen. Danke. Also ich kann noch im nächsten Abschnitt weitermachen. Jetzt kommen wir nämlich zu einer spezifischen Sache, nämlich zur Frage der Witwen. Da steht, ehre die Witwen. Eigentlich sollte uns die Sache ja selbstverständlich sein, wobei Ehre bedeutet hier mehrererlei. Ehre heißt nämlich, einer natürlich sie anzuerkennen als Person, also das heißt nicht böse, schlecht über sie zu reden, ihnen eine gewisse Anerkennung entgegenzubringen. Ehre meint an dieser Stelle aber sehr wahrscheinlich auch, eine Position in der Gemeinde zu haben und möglicherweise eine finanzielle Unterstützung zu bekommen. Woraus ziehe ich das? Weil nämlich im nächsten Abschnitt, den wir dann in dem Vers 17 haben, da steht nämlich, die Ältesten sollst du doppelter Ehre wert halten. Das wäre die Ehre. Wieder Anerkennung. Und da steht dann noch erklärt, was Ehre nämlich ist. Da steht, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Im nächsten Vers. Also dass auch eine Stellung in der Gemeinde mit gemeint ist, eine Anerkennung mit gemeint ist. Und es kann auch sein, eine finanzielle Unterstützung. Bei den Witwen ist uns das ja noch naheliegender vielleicht als bei den Ältesten. Denn Witwen in der Antike waren rechtlos und mittellos. Weil Frauen im Normalfall, manche Frauen sind zwar einer begrenzten Berufstätigkeit nachgegangen, die sie neben dem Haushalt so machen konnten. Wir sehen das ja in Sprüche 31, die dann Gürtel näht und sie verkauft an den Händler, zum Beispiel. Solche Sachen gab es damals. Aber davon konnte man nicht leben. Und jetzt, wenn der Mann weg war, dann war die Frau aufgeschmissen. Und deshalb gab es ja schon im Alten Testament Regeln, die Witwen und Waisen versorgen sollten. Wir kennen das zum Beispiel sehr schön beschrieben im Alten Testament bei der Ruth. die dann so am Rande des Ackers die Sachen, die Ehren einsammelt und davon leben darf. Solche Sachen. Und das war im Alten Testament gesetzlich festgeschrieben. Und das galt natürlich im Neuen Testament auch. Wenn hier steht, ehre die Witwen, dann ist damit nicht die allgemeine Unterstützung der Bedürftigen mit gemeint. Das hat die Gemeinde sowieso getan. Wir wissen aus der Gemeinde des 1. und 2. Jahrhunderts, da sind uns auch Schriften in der Kirchengeschichte, selbst von Ungläubigen sind uns dabei überliefert, die zeigen, dass die ersten Christen nicht nur für ihre eigenen Leute gesorgt haben, sondern die haben finanziell auch noch Obdachlose und Kinder, die gar nicht zur Gemeinde gehörten, unterstützt und getragen und versorgt. Dabei. Also das geht hier nicht in erster Linie darum, weshalb Paulus dann auch noch den Satz nachschiebt, die wirkliche Witwen sind. Also scheinbar gibt es in dieser Darstellung, die jetzt folgt, Witwen und Witwen. Echte und falsche Witwen. Jetzt war ja, was sind denn das für welche? Ja, die einen, die ihre Männer umgebracht haben und die anderen, deren Männer echt gestorben sind, natürlich. Nein, das ist damit nicht gemeint. Das wäre ja die Mörderinnen, nicht? Also die sind ja sowieso hier nicht mit drin. Nein, nein, hier sind eben Leute mit gemeint und das ist für manche von uns vielleicht was ganz Neues. Es gab nämlich in der Gemeinde das Amt des Ältesten, es gab das Amt des Diakon und es gab das Amt der Witwe. Habt ihr sowas schon mal gehört? Ja, nicht? Deshalb gehen wir diesen ersten Timotheusbrief auch durch. Könnt ihr das bei euch in der Gemeinde einführen? Ja, wobei heute gibt es nicht mehr ganz so viele Witwen, die Männer sterben nicht mehr so schnell dabei. Bitte, gibt es bei euch schon? Ja, es stimmt, du hast eigentlich recht, das ist richtig. Ich so in einem Kurort, bin ja in Bad Meinberg, so als Jugendlicher aufgewachsen, so damals waren noch viele Kurleute da und die meisten, also bestimmt 80% der Kurleute waren Frauen, weil die Männer verstorben sind. Ja, wenn wir ins höhere Alter gehen, nicht? Weil Männer ja früher sterben, statistisch gesehen, also tatsächlich gibt es ja auch mehr. Aber es sind nicht diese allgemeinen Witwen mit gemeint, sondern bestimmt qualifizierte Witwen. Denn wir werden danach sehen, diese Witwen müssen auch geistlichen Qualifikationen entsprechen, damit sie das Amt in der Gemeinde annehmen können. Und deshalb steht, die wirkliche Witwen sind. Und dann wird nachher erklärt, die wirkliche Witwe, die hat eben nicht nur einen Mann, der gestorben ist, sondern hat ja noch andere Kriterien zu erfüllen. Und die soll dann aber einen geistlichen Auftrag in der Gemeinde ausfüllen. Welchen? Den werden wir gleich auch noch sehen an dieser Stelle. Also hier geht es um die Witwen. Dass die Witwe im Alten Testament versorgt worden ist, lesen wir übrigens im 2. Mose 22, Vers 21 und folgende oder auch 5. Mose 27, Vers 19. Aber da will ich jetzt nicht mehr richtig drauf eingehen. Ich werde euch vielleicht des besseren Verständnisses wegen erst einmal diesen ganzen Text im Zusammenhang lesen bis Vers 16 und dann gehen wir die einzelnen Verse durch. Ehre die Witwen, die wirkliche Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese zuerst lernen, am eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten, denn das ist gut und wohlgefällig vor Gott. Eine wirkliche und vereinsamte Witwe aber hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und bleibt beständig in Flehen und Gebet Tag und Nacht. Eine Genusssüchtige jedoch ist lebendig tot. Sprich das offen aus, damit sie untadelig sind. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Eine Witwe soll nur in die Liste eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist, die Frau eines Mannes war und ein Zeugnis guter Werke hat. Wenn sie Kinder aufgezogen, Gastfreundschaft geübt, die Füße der Heiligen gewaschen, Bedrängten geholfen hat und sich jedem guten Werk gewidmet hat. Jüngere Witwen aber weise ab. Denn wenn sie gegen den Willen des Christus begehrlich geworden sind, wollen sie heiraten und kommen damit unter das Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Zugleich lernen sie auch untätig zu sein, indem sie in den Häusern herumlaufen und nicht nur untätig, sondern auch geschwätzig und neugierig zu sein und sie reden, was sich nicht gehört. So will ich nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären und den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung geben. Denn etliche haben sich schon abgewandt, dem Satan nach. Wenn ein Gläubiger oder eine Gläubige Witwen hat, so soll er sie versorgen. Und die Gemeinde soll nicht belastet werden, damit diese für die wirklichen Witwen sorgen kann. Also, hier wird der Begriff Witwe, habt ihr gemerkt, in zweifacher Weise gebraucht. Es gibt einmal die normalen Witwen, die soll man auch finanziell versorgen. Das sind einfach die, die ihren Mann verloren haben. Und dann gibt es die wirklichen Witwen, und da habt ihr gelesen, insbesondere in den Versen ab 9 und 10, Da werden dann die Kriterien aufgefüllt, die sie erfüllen müssen. Und wie gesagt, denkt jetzt nicht daran, die Witwen haben nur finanzielle Unterstützung bekommen, wenn sie jetzt alle ganz fromm gewesen sind. Das stimmt nicht. Wir wissen, dass genauso selbst diejenigen, die gar nicht gläubig waren, mitversorgt worden sind. Die eine Sache ist, die hier behandelt wird, die müssen wir auseinanderhalten, die Versorgung derjenigen, die keine finanziellen Mittel mehr haben. Und das andere ist, die Gemeinde gibt den echten, den wirklichen, den Witwen eine bestimmte Stellung und dann auch eine Ehre, die eine finanzielle Leistung mit beinhalten kann. Wir haben den Vers 3 schon behandelt. Da steht dann, wenn aber eine Witwe Kinder, Enkel und so weiter hat, sollen diese zuerst lernen, am Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten. Dieser selbe Gedanke wird dann nochmal in Vers 8 aufgenommen, wo dann wieder steht, ja, die Hausgenossen sollen zuerst dafür sorgen. Und dann steht das Ganze nochmal in Vers 16, wenn ein Gläubiger oder eine gläubige Witwen hat, dann soll er sie versorgen. Hier ist mit Versorgung die selbstverständliche oder eigentlich als selbstverständlich anzusehende Pflicht gemeint, wenn du Eltern hast oder Großeltern, die obdachlos sind, hungern, dann bist du verpflichtet, sie zu ernähren und für sie zu sorgen. Dieser Text hat für uns in Deutschland heute ein kleines bisschen an Aktualität verloren, weil wir ein so ausgefeiltes Sozialsystem haben. Heute gibt es kaum alte Menschen, die verhungern. Damals gab es das schon. Weil damals hat keiner sich um alte Menschen gekümmert. Manchmal nicht mal die Angehörigen. Manchmal. Aber obwohl es gesellschaftlich eigentlich so vorgesehen war, aber manche kümmerten sich da nicht um die gesellschaftlichen Bräuche. Und hier soll gesagt werden, wenn eine Witwe Kinder oder Enkel hat, dann soll die Gemeinde, es geht jetzt nicht darum, sie als echte Witwe einzutragen, sondern dann soll sie ihn finanziell unter die Arme greifen. Und die Begründung, die hier gebracht wird, ist, ja, damit du lernst, geistlich zu handeln. Prinzipiell könnte die Gemeinde ja auch das unterstützen. In Vers 16 wird dann gesagt, du sollst die Gemeinde auch nicht über Gebühr belasten, wenn es nicht nötig ist. Aber erst einmal sollst du für deine eigenen Verwandten sorgen, weil es so eine Art Bewährung im Glauben ist. Denn da steht ja, die sollen zuerst lernen, dem eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln. Also das sind ja genau die Kriterien, die wir für die Ältestenschaft oder für die Leitung haben. Er soll seinem Haus gut vorstehen. Und Haus meint ja einmal deine Kinder, aber meint eigentlich die ganze Familie, insofern du Verantwortung hast. Das heißt auch möglicherweise für Eltern oder jetzt Mütter, die allein zurückgeblieben sind, weil der Mann gestorben ist. Dann soll man da sich geistlich dran bewähren. Setzt du dich dafür ein. Und dann wird noch eine zusätzliche Begründung dafür angeschoben. Da wird gesagt, jetzt zahl ihnen doch das im Positiven zurück, was sie dir Gutes getan haben, als du klein warst. Und jetzt kann es natürlich sein, dass du sagst, aber meine Eltern, die waren ganz schlimm zu mir. Ja, dann gilt das hier nicht, dann vergelte Gutes mit Böses mit Gutem. Gilt dann. Aber jetzt geht man erstmal davon aus, hier sind die Eltern, die sich um ihre Kinder gekümmert haben. Und dann wisst ihr wahrscheinlich selbst, da wo ihr Kinder habt, dann setzt man viel für diese Kinder ein. Und jetzt in diesem Denken begegne auch deinen Eltern. Die haben über Jahre oder sogar Jahrzehnte hinweg sich um dich gesorgt, haben für dich gebetet, haben dich finanziell da versorgt, haben dir Essen und Trinken gegeben, gewaschen und so weiter und so weiter. Jetzt revanchiere dich da, wird hier dann damit gesagt, dass sie den Eltern das Empfangene vergelten. Denn das ist gut und wohlgefällig vor Gott. Also erstmal tu es ganz egal, weil es Liebe Gottes ausmacht und weil du dadurch ein Vorbild bist. Aber wenn das dich nicht genug motiviert, dann mach es wenigstens, indem du ein Stück weit das zurückzahlst, was die Eltern in dich hinein investiert haben, wenn du sie versorgst, die Nöte haben. Und dann steht hier eine wirkliche und vereinsamte Witwe, aber also hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und bleibt beständig im Flehen und im Gebet Tag und Nacht. Jetzt könnte man einerseits sagen, hier ist eben die Witwe mit gemeint, die niemanden anderen hat, der für sie sorgt. Und das Einzige, was ihr übrig bleibt, ist ihre Vertrauen auf Gott zu setzen. Vielleicht nicht mal ganz freiwillig, weil was will sie sonst tun? Keiner ist da, der sich um sie kümmert. Das wäre eine Möglichkeit, das hier zu interpretieren. Eine andere Möglichkeit wäre, dass diese wirklichen Witwen eben die Aufgabe in der Gemeinde hatten, mit Gebet und später wird ja noch von Seelsorge geredet, aber insbesondere mit Gebet, sich Gott zu widmen. Solche Witwen kennen wir ja. Denkt zum Beispiel an die Hanna. Ich meine jetzt die Hanna im Neuen Testament, nämlich die heißt doch Hanna, die Frau, die als Prophetin vorgestellt wird im Tempel, die dann Jesus auf den Arm nimmt. Und da wird gesagt, die Prophetin Hanna, die eben Tag und Nacht im Tempel war, gewacht und gebetet hat. Und genau sowas gab es eben im Judentum vorher auch. Und dieses hier wird die hätte übernommen. Das heißt, eine ältere Frau, steht dahinter über 60, die hat ihre Aufgaben erfüllt, und zwar gut erfüllt, wie da auch steht. Die hat im Leben das erreicht, was sie ihr aus Aufgabe gesetzt worden ist. Und jetzt investiert sie sich ganz fürs Reich Gottes, indem sie intensiv sich Zeit nimmt für Gebet. Und das hier wird als Kriterium dieser wahren Witwe genannt. Denn hier steht ja nicht, dass sie nur mit Flehen und Gebet für ihre eigenen Sachen eintritt. Zu sagen, den ganzen Tag nur sagt, gib mir Geld, gib mir Geld, gib mir Geld. So zu Gott. Gar nicht. Sondern hier ist gesagt, alles andere spielt plötzlich keine große Rolle mehr. Die Kinder sind großgezogen, der Mann ist gestorben, jetzt wird mich ganz Gott. Und deshalb in Gebet und Flehen vor Gott Tag und Nacht. Und das ist jetzt diese besondere Witwe, die hier als wirkliche Witwe bezeichnet wird. Und um die dreht es sich später auch. Also eine Aufgabe dieser Witwe, intensiv die Aufgabe des Gebets in der Gemeinde nachzugehen. Dann steht hier, eine Genusssüchtige jedoch ist lebendig tot. Und hier geht es ja nur um Gläubige, also nicht um diejenigen, die von vornherein, die ungläubig sind dabei. Was meint Genusssüchtige? Beispielsweise die, die nur ihrem Status aus ist, die ein unmoralisches Leben führt. Oder die, von der wir später lesen, die dann von in die Häuser geht und da viel schwätzt und redet und macht und so. Das ist damit gemeint. Und hier soll gesagt werden, die ist für diese geistliche Aufgabe nicht geeignet. Denn genusssüchtig heißt ja, ich lege in erster Linie Wert darauf, dass mein Leben schön angenehm ist. Ich versuche mir mein Leben schön zu gestalten, was prinzipiell möglich ist, aber zu dieser geistlichen Aufgabe disqualifiziert. Also wenn du in erster Linie als Witwe dann an deinen Genuss denkst im Leben, dann kannst du nicht gleichzeitig intensiv an die Sache Gottes und die Gemeinde denken. Das wird hiermit versucht vor Augen zu führen. Also nicht für den Dienst geeignet. Und dann sprich das offen aus, damit sie untadelig sind. Also sag das offen, damit die Witwen, die als echte Witwen ihren Dienst in der Gemeinde tun, damit sie den auch geistlich richtig tun. So wie vorher die Ältesten ermahnt werden sollen, die Diakone ermahnt werden sollen, so sollen hier auch die Witwen ermahnt werden dabei. Also offen aussprechen, sagt, die ehrlichen Gründe sagen. Vielleicht auch dann belegen, wenn jemand abgelehnt wird. Also sagen, nein, du kannst hier nicht das Witwenamt in unserer Gemeinde haben, weil du so und so nicht lebst. Also sprich das offen aus, damit da nicht irgendwie den Eindruck erwähnt wird, das ist so eine Kungelei. Ja, die nehme ich rein, ist mir sympathisch, den nehme ich nicht rein, ist mir unsympathisch, sondern das sollen offene Kriterien sein. Und damit die Witwen, die dann antreten, unangreifbar sind gegenüber Vorwürfen, untadelig sind. Also dass nicht hinterher jemand sagen kann, aber das ist doch eine Witwe, die ist doch so unmoralisch. Das wird vorher geprüft. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für die Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Hier blendet Paulus nochmal zurück und geht dann darauf ein, wenn die Familie ihrer Verpflichtung nicht nachkommt zur finanziellen Versorgung, dann sei sie schlimmer als ein Ungläubiger. Hier wird nämlich dadurch das Prinzip der Nächstenliebe verleugnet. Denn die Nächstenliebe sagt ja, liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wer ist dein Nächster? Im wortwörtlichen Sinn natürlich die Leute, mit denen du zu tun hast. Das heißt Eltern, Kinder, Arbeitskollegen und solche Leute. Und hier sollst du die, wenn es nötig ist, sie eben auch versorgen. Ich habe ja gesagt, dieses Versorgen ist heute wahrscheinlich bei wenigen im rein materiellen Sinne, weil da der Staat sehr stark für eintritt. Aber das kann sich auch darin äußern, in anderen Bereichen versuchen, da eine gewisse Anerkennung den Eltern entgegenzubringen. Was auch manchmal schwierig sein kann, weil natürlich auch verschiedene Erwartungshaltungen sind. Der Eltern gegen den Kindern gegenüber sind manchmal Erwartungshaltungen, wo man merkt, das ist nicht ganz realistisch oder das geht nicht. Aber du musst ehrlich vor Gott sagen können, dass du diese Anerkennung oder wenn es nötig ist, auch materielle Versorgung deinen Eltern, die sind ja hier gemeint, gegenüber gibst. In Griechenland gab es seit dem Herrscher Solon, also dieser Solon, der hatte da so Gesetze erlassen, war es in Griechenland üblich, dass derjenige, der seine Eltern materiell nicht versorgte, sein Bürgerrecht einbüßte. Also das heißt, zum Beispiel in Athen, da gab es ja die Freien, das heißt die Bürger, und die Mehrzahl, das waren Sklaven und Frauen. Aber ein Mann, der die Bürgerrechte hatte, gehörte zur Elite. Wenn der jetzt aber seine Eltern nicht versorgte, und sie obdachlos geworden sind, dann verlor er seinen Status als freier Bürger und sank auf die Ebene eines Unfreien herab. Und da will, und genau darauf bezieht sich Paulus hier, wenn er sagt, ihr seid ja schlimmer als ein Ungläubiger. Warum? Weil die ungläubigen Griechen, an die er sich richtet, Ephesus, die haben für ihre Angehörigen gesorgt, wenn auch unter gesetzlichem Druck. Und hier solltet ihr doch die noch überrunden. Ihr solltet doch ein Vorbild sein. Ihr solltet doch besser sein als die. Denn die tun das vielleicht manchmal nur, um ihr Bürgerrecht nicht zu verlieren. Ihr solltet es tun, weil ihr Kinder Gottes seid. Also das soll jetzt hier da, das ist die Argumentation, die dahinter steht. Manchmal ist es natürlich so, und das werdet ihr vielleicht auch erleben, dass Eltern dann über hohe Ansprüche erheben können. Ich hatte in der letzten Freizeit mit jemandem gesprochen, der über Jahre hinweg seinen Vater gepflegt hat, eine Frau. Und da war dann der Anspruch dieses Vaters, dass die Tochter Tag und Nacht am Bett sein sollte und sich nur um ihn kümmern sollte. Und da müssen wir natürlich dann auch realistisch sein. Das geht ja nicht. Das ist nicht das ganze Leben der Tochter ist der Vater. So auch nicht. Hier muss man einen Ausgleich finden. Aber es kann auch nicht sein zu sagen, ach, der ist mir jetzt egal, kümmere mich gar nicht rum. Das geht auch nicht. Also hier einen Ausgleich finden. Und da werden wir herausgefordert, sonst sind wir schlimmer als die Ungläubigen. Das ist hier nur mal so noch ein Hinweis, der eigentlich eine Erklärung ist zu dem, was vorher steht, dass wenn deine Eltern kein Geld haben, sollst du dich auch für sie einsetzen. Eine Witwe, jetzt kommt es wieder zurück zu dieser Witwe, soll nur in die Liste eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist und Frau eines Mannes war. Dieses, Liste, hier ist mit eben die Liste gemeint, derjenigen, die in der Gemeinde anerkannte Witwenaufgaben erfüllt haben. Das war die Liste damit. Nicht, dass nicht die anderen auch Geld empfangen hätten, aber dass die hier in diese Qualifikation mit hineinkommen. Also eine besondere Stellung in der Gemeinde hatten. In der sogenannten apostolischen Konstitution aus dem 3. Jahrhundert, da wird diese Stellung, dieses Amt der Witwe nochmal erwähnt. Also das heißt, wir wissen, bis zum 3. Jahrhundert gab es in der Gemeinde dieses Amt der Witwen. Da wird nämlich gesagt, diese Witwen, die sollen beten, Fürbitte haben, sie sollten dann auch Offenbarungen bitten für Klarheit in der Gemeinde, sie sollten kranken Frauen beistehen, sie sollten umsichtig und verschwiegen sein, sie sollen den Ältesten mitteilen, wo Hilfe nötig ist, wenn sie in die Häuser kommen und solche Sachen. Also das heißt, bis zum 3. Jahrhundert, wir wissen auch noch Anfang des 4. Jahrhunderts, gab es dieses offizielle Amt der Witwen in den Gemeinden. Und da wurden hinterher noch einzelne Erklärungen darüber gegeben, was die nun alles tun sollten. Und in dieser selben apostolischen Konstitution wird dann beschrieben, sie sollen bescheiden sein, sie sollen ruhig sein, freundlich sein, aufrichtig sein, nicht zornig, nicht geschwätzig, nicht laut, nicht hastig, nicht zänkisch, sie sollen nicht doppelzüngig sein, sich nicht in fremde Sachen einmischen und schweigen können. Weil sie ja in ihrer persönlichen Betreuung der Leute, wenn sie zu Hause besuchen, wenn sie für sie beten, dann erfahren sie auch manche Sachen, persönliche Sachen, die sollen sie nicht weitertragen. Da sollen sie nicht lange tratschen, nicht lange diskutieren, sondern beten, sich dafür einsetzen. Also dieses Amt des Gebets, der Seelsorge, der Begleitung zu Hause, der Krankenbesuche und so weiter, das war Aufgabe dieser Witwen bis ins 4. Jahrhundert hinein, soweit wir das wissen. Und hier soll jetzt also diese Witwe eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist. Jetzt könnten wir hier die Frage stellen, warum sollen die denn 60 Jahre alt sein? Warum? Weil damals in der griechischen Welt, da galt man als 70, naja, jetzt bist du endgültig aus dem normalen Leben raus. Du bist Senior, du bist, wir können sagen, Rentner. Nur Rentner gab es im damaligen Sinne ja nicht, weil man ja immer arbeiten musste oder versorgt worden ist. Aber jetzt ist man aus dem normalen Arbeitsprozess heraus. Deine Kinder sind groß, sie sind erzogen. Jetzt kannst du dein Leben neu entscheiden, was du machst. Und du kannst es eben ganz Gott widmen. Paulus sagt das bewusst, weil ja die Jüngeren, die werden später noch erwähnt, da sagt er, die haben doch noch das ganze Leben vor sich. Die sollen noch andere Dinge tun, die in dem Alter dran sind. Deshalb hier nur die Älteren. Wir können auch sagen, die Älteren wahrscheinlich, weil sie eine gewisse Bewährung schon gehabt haben. Das heißt, jetzt haben viel Lebenserfahrung und nur dann können sie richtig Seelsorge betreiben. Nur dann können sie den anderen wirklich weiterhelfen. Deshalb wird dann ja auch hier noch weiter gesagt, also 60 Jahre, Frau eines Mannes. Hier ist die wahrscheinlichste Deutung nicht die, dass sie jetzt nicht mit mehreren Männern gleichzeitig verheiratet gewesen ist, sondern dass hiermit gemeint ist, auch nicht, dass sie Ehe gebrochen hat. Das wird also selbstverständlich vorausgesetzt, dass das so nicht legitim ist für alle in der Gemeinde, sondern dass hiermit gemeint ist, sie hat einen Mann und auch über seinen Tod hinaus ist sie ihm treu geblieben. Jetzt nicht treu in dem Sinne, dass sie ja noch verheiratet wären. Sie hätte ja die Möglichkeit zu heiraten. Paulus sagt ja den Jüngeren, wie die Witwen sogar heiratet. Das ist ja nicht unmoralisch. Aber sie hat diese enge Bindung gehabt und sie hat sich auf keinen anderen Mann eingelassen. Übrigens, genau das wird uns ja von der Hanna auch gesagt. Da steht ja, sie war so und so viele Jahre verheiratet und dann war sie über, ich weiß nicht, 80 Jahre Witwe. Also das heißt, sie ist dabei geblieben. Das ist hier so ein Kriterium, das gab es auch schon in der jüdischen Welt vor dem Neuen Testament. Und das wird hier aufgenommen. Und später wird ja auch nochmal gesagt, wenn sie heiratet, dann ist sie ihrem Gelübde untreu geworden. Welchem Gelübde? Dass sie nämlich außer ihrem Mann nur noch sich jetzt für Jesus einsetzt. Das ist dann später damit gemeint. Also hier die Frau, die einen Mann gehabt hat, der ist jetzt gestorben. Sie ist jetzt schon in dem Alter. Sie schaut sich nicht mehr nach einem neuen Mann um. Die ist dafür qualifiziert. Und weiter, was soll sie noch haben? Ein Zeugnis guter Werke soll sie haben. Also man soll auch in ihrem Alltag sehen können, dass sie fromm ist. Das wird noch jetzt etwas näher erklärt. Welche Werke können das denn sein? Wenn sie die Kinder gut aufgezogen hat. Erstmal steckt da ja schon drin, was wir manchmal überlesen, dass sie überhaupt Kinder gehabt hat. Denn wenn du keine Kinder hast, kannst du sie natürlich nicht aufziehen. Jetzt sagt ihr vielleicht, ja, wie ungerecht für die Frauen, die keine Kinder bekommen können. Nein, an die richtet sich das ja gar nicht, sondern es richtet sich an die Frauen, die es nämlich in der Spätantike vielfach gab, die gar keine Kinder haben wollten. Denn das war damals weit verbreitet, zu sagen, Kinder stören doch das Leben. Ich will das Leben genießen, Kinder sind mühsam. Und da wird gesagt, nee, dann bist du auch im Alter nicht als echte Witwe geeignet. Warum? Weil du mich in deinem Leben ja in erster Linie auf deinen eigenen Genuss geschaut hast. Und dann bist du nicht geeignet. Du bist nur dann geeignet, wenn du auch einen Blick schon immer gehabt hast für andere, dich auch da investiert hast, auch bereit warst, von dir wegzuschauen. Und deshalb einmal Kinder gehabt haben und dann auch sie aufgezogen haben. Wenn sie Gastfreundschaft geübt hat, das haben wir ja vorher auch schon als Qualifikation der Ältesten. Das heißt, Leute aufgenommen, die Obdach gesucht haben. Also nicht nur Leute, die jetzt Freunde sind, Bekannte sind. Also mir fällt dabei, wenn ich so an Gastfreundschaft denke, eine Sache ein, wo mich Gastfreundschaft so das erste Mal ganz besonders herausgefordert hat. Ich war in Basel, wir waren frisch verheiratet, ich weiß nicht, vielleicht knapp ein Jahr. Und dann, wer unsere Gemeinde hatte regelmäßig, also so gut wie jeden Samstag in der Fußgängerzone in Basel, Evangelisation gemacht, also Straßenevangelisation und so weiter. Ich war dann da wieder am Nachmittag, habe mit Leuten gesprochen und plötzlich kommt da so ein damals für mich älterer Mann, wobei älter hieß damals so knapp über 30, kam dann auf mich zu, verfilzten langen Bart, lange Haare dabei, fremdländisches Aussehen. Als ich mit ihm dann näher spreche, dann kommt heraus, er kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien, das brach damals gerade zusammen, und zwar aus Mazedonien, und hieß Dino, hat sich auch mir vorgestellt, gerade so ein bisschen radebrechend dabei. Und dann kam heraus, er sagte, er sei Christ. Er roch schon etwas streng, so als ob er da längere Zeit, also nicht als Alkohol, aber so, als ob er längere Zeit mal keine Dusche gehabt hat. Und jetzt hat er gesagt, also er ist Christ und er ist gerade neu zum Glauben gekommen und Gott hat ihm auf dem Herz gelegt, da in seiner Stadt, dass die Leute vom Evangelium erzählen, aber dafür ist er jetzt in die Schweiz gekommen, um dann Geld zu verdienen. Und damit er dann zurückgehen kann und da Sachen kaufen kann, Material, also er wollte gar nicht spenden, sondern arbeiten. Und jetzt sagt er aber, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Dann sagt ihm, ja, also hier gibt es doch ein Männerheim von der Heilsarmee. Da sagt er, da war er schon, die haben ihn nicht aufgenommen davon. Und dann war ich, ja, was mache ich denn jetzt mit dem? Jetzt stehe ich da mit einem, der sucht Obdach und sagt sogar noch, er ist Christ. Es kamen natürlich in mir alle möglichen Gedanken. Könnte ja auch ein Penner sein, der jetzt bloß das sagt, damit er irgendwo reinkommt und so. Könnte auch einer sein, der die Wohnung ausrauben will und dann irgendeine Geschichte, was weiß ich, irgendein Albaner-Typ oder so. Ne? Und hinterher habe ich einen Drogenhändlerring am Hals. Und ja, ich meine, denkt ja alle möglichen Sachen, könnte ja alles Mögliche sein. Und so richtig christlich sah er von außen nicht aus. Aber ins Herz kann man ja nicht schauen. Nach vielen Ringen hin und her habe ich mich dann entschieden und gesagt, ja, also eigentlich ist ja die Herausforderung, das schon zu tun. Und dann brachte ich diesen Dino mit nach Haus. Ja, und meine Frau war dann auch erstmal überrascht. Nicht? Also dieser fremde Mann da mit in der Wohnung und so. Und ich glaube, wir haben ihn ungefähr 2 Wochen bei uns im Wohnzimmer beherbergt. Und er hat sich dann natürlich gewaschen, hat mit uns gegessen und so weiter. Und daraus entstand dann eine Beziehung für die nächsten 3 Jahre. Der war nicht 3 Jahre bei uns, sondern danach haben wir so nach 2 Wochen eine Stelle gefunden, wo er arbeiten konnte auf dem Bauernhof, hat dann Geld verdient, ist nach ein paar Monaten zurückgegangen und im nächsten Sommer kam er wieder. Wieder zu dem Bauernhof, hat gearbeitet, aber er hat uns besucht, weil er uns dann von daher kannte. Später hat er mal sogar seine Frau mitgenommen, da haben wir seine Frau kennengelernt. Und soweit ich weiß, hat er tatsächlich eine Missionsarbeit dann in Mazedonien angefangen. Und da im Nachhinein ist das für mich so ein Beispiel, wo ich dann in Zweifel war und unsicher war, soll ich das tun, soll ich das nicht tun und so und das dann gemacht habe und im Nachhinein jetzt den Eindruck gehabt habe, ja, das war eigentlich richtig zu tun. Aber ich war mir damals vollkommen unsicher. Und ich weiß nicht, wie es euch gehen würde. Manchmal haben wir immer noch so die Frage, wie machen wir das? Neulich war meine Frau, also neulich, das heißt vielleicht einen Monat her, war sie beim Aldi beim Einkaufen. Vor dem Aldi, da saß so eine abgerissene Frau mit ihrem Hund und die hat auch Geld gebettelt. Ja, und dann war meine Frau erst mal so, was machen wir denn jetzt? Und dann hat sie gesagt, sie lädt die Frau ein. Hat ihr ein bisschen was zu essen gegeben, also bei Geld weiß man ja nie so genau, was die Leute damit tun. Und dann hat sie eingeladen, hat gesagt, also wenn Sie jetzt mal warm übernachten wollen, so können Sie mit zu uns kommen und zu essen und zu trinken und so gibt es da auch. Und diese Frau hat dann alles abgelehnt. Das war so eine so total freie Frau, die meinte, nein, nur unter dem freien Sternenhimmel, ich will mich durch nichts einschränken lassen, keine Mauern und so weiter. Und die hat das also ganz bewusst so gesucht. Ja, und dann hat meine Frau natürlich auch gesagt, ja, okay, also wenn nicht, dann, sie muss ja nicht kommen. Hat ihr dann das Essen dagelassen und alles Gute gewünscht und noch ein bisschen so eine Viertelstunde unterhalten über das Leben und wie sie da hingekommen ist und so weiter und so, und dann noch was von Gott erzählt. Und dann war es in Ordnung. Sowas gibt es natürlich auch. Aber hier Herausforderung von Gastfreundschaft, offen für Leute sein, die Hilfe brauchen, die mal ein Gespräch brauchen, die mal ein Heim brauchen oder so. Das ist hier eine Auszeichnung von diesen, die dann qualifiziert sind als wahre Witwen. Dann steht die Füße der Heiligen gewaschen. Das ist ja was ganz Besonderes. Jetzt kann man sich fragen, wieso wird denn jemand ein Amt in der Gemeinde bekommen, weil er Füße von Heiligen wäscht? Erstmal wäre die Frage, welche Heiligen sind denn damit gemeint? Naja, sehr wahrscheinlich einfach die anderen Christen in der Gemeinde, weil Heilige im katholischen Sinn gab es damals ja noch nicht. Und was heißt das Füße waschen? Bibelleser kennen das, das war eine Sklavenaufgabe. Wenn du irgendwo in ein Haus gekommen bist, dann hast du normalerweise schmutzige Füße gehabt, staubige, und dann ist der Sklave hergekommen, hat die Füße gewaschen. Jesus tut das ja mit seinen Jüngern auch mal. Und hier soll gesagt werden dadurch, wenn das nicht eine hochmütige Frau ist, wenn das eine Frau ist, die auch mal bereit ist, einfache Arbeiten zu tun, dann ist sie auch qualifiziert und insbesondere das den Christen gegenüber. Dann, wenn sie Bedrängten geholfen hat, also Leute, denen es eben schlecht ging, und wenn sie in jedem Gut sich jedem guten Wert gewidmet hat. Also hier vorbildliches Leben geführt, ihr im eigenen Haushalt gut vorgestanden, fromm gelebt und den Leuten, die Hilfe gebraucht haben, auch Hilfe gegeben. Bei jüngeren Witwen steht dann, jüngere Witwen weisen ab, also das heißt die, die unter 60 sind. Denn wenn sie gegen den Willen des Christus begehrlich geworden sind, wollen sie heiraten und kommen damit unter das Urteil, dass sie die erste Treue die erste Treue gebrochen haben. Jetzt können wir natürlich sagen, das klingt ja ganz komisch. Also jetzt die jüngeren Witwen, die sollen abgewiesen werden, denn wenn sie heiraten, haben sie gegen den Willen des Christus gehandelt. Was heißt denn das? Jetzt müssen wir uns in die Situation hineinversetzen. Da ist jetzt also eine Witwe, deren Mann stirbt. Wir können uns vorstellen, wenn die Ehe einigermaßen glücklich war, ist die Witwe frustriert, entsetzt, traurig, weiß nicht, wie die Zukunft weitergeht. Sie ist aber eine fromme Frau, wird uns hier berichtet. Sie hat ja sich vorher um die alle Leute gekümmert. Und jetzt für eine fromme Frau, wenn sie plötzlich ohne Mann dasteht, die Kinder sind schon alle groß, dann ist der Gedanke ja durchaus nah, jetzt werde ich den Rest meines Lebens für Jesus investieren. Und diese Witwen, die sind ja damit gemeint. Und jetzt sagt Paulus aus Erfahrung, wenn das eine jüngere Frau ist, die meisten jüngeren Frauen halten das aber nicht durch. In dem ersten Emotion, der Mann ist weg, der ist tot, dann versprechen sie etwas, was sie hinterher nicht in der Lage sind zu halten. Und dann sagt er, dann sind sie gegen den Willen des Christus begehrlich geworden. Und bei den meisten jüngeren Frauen müssen wir auch sagen, ist das ja selbstverständlich. Wenn da eine Frau mit 30 ihren Mann verloren hat, dann wäre es doch sehr, sehr naheliegend und verständlich, dass die, nachdem ihre Trauerzeit vorüber ist, sich wieder verliebt und wieder jemanden heiratet. Und genau dazu fordert Paulus hier später auf, mach das ruhig, das ist nicht schlimm. Aber schlimm ist es, wenn du in dieser ersten Phase versprochen hast, ich schwöre, ich werde jetzt eine Witwe in der Gemeinde sein, den Witwendienst ausführen und nur noch beten und wachen. Und dann hast du das versprochen. Und dann nach ein paar Jahren lernst du einen Mann kennen und sagst, nee, also jetzt doch, mein Versprechen gilt nicht mehr, jetzt heirate ich. Genau das ist damit gemeint. Das ist schlecht als Ansehen für das Witwenamt in der Gemeinde und es ist schlecht auch für die Witwe, denn die hat etwas versprochen, hat es hinterher nicht gehalten, musste eigentlich ein schlechtes Gewissen haben. Jetzt bin ich ja Jesus untreu geworden. Ich habe ihm doch versprochen, ich will meinen Dienst für ihn einsetzen. Das ist damit gemeint. Und dann wird gesagt, und sie kommen damit unter das Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Diese erste Treue, das könnte sich jetzt auf zwei Sachen beziehen. Nämlich einerseits auf das Kriterium, was ja vorher erwähnt ist, dass die echte Witwe ja nur einen Mann gehabt haben soll, also auch nicht mehrere nacheinander. Es könnte sich darauf beziehen, die erste Treue Jesus gegenüber, dass sie gesagt haben, Jesus ist der Erste in meinem Leben, in dem Witwendienst, und das haben sie jetzt nicht mehr gemacht. Jetzt ist plötzlich der Mann, für den sie sich kümmern und einsetzen, nicht mehr die Gemeinde und der Dienst für Gott dabei. Also das ist hiermit gemeint. Nicht, dass das Heiraten generell schlecht sei, sondern das Heiraten kommt nicht mehr für den in Frage, der sein Leben ganz Jesus gewidmet hat als echte Witwe in der Gemeinde. Da ist deshalb das die Sache mit dem Alter. Zugleich lernen sie auch untätig zu sein, indem sie in den Häusern herumlaufen und nicht nur untätig, sondern auch geschwätzig und neugierig zu sein und sie reden, was sich nicht gehört. Hiermit sind die jüngeren Witwen gemeint. Nehmen wir mal wieder die 30-jährige Witwe. Jetzt sagt die Gemeinde, okay, wir setzen dich ein im Witwenamt. Wir bezahlen dich sogar dafür, dass du jetzt betest und wachst. Und da wird gesagt, das schafft doch eine jüngere Frau fast gar nicht. Warum? Weil eine jüngere Frau, möglicherweise Frauen noch mehr als Männer, suchen doch Kontakt, wollen doch Gemeinschaft, wollen austauschen. Und wenn sie jetzt nicht mehr die tägliche Verpflichtung hat, der sie nachgehen muss, weil die Gemeinde ja für sie bezahlt, für ihren Dienst, dann ist die Versuchung umso stärker, dass sie jetzt in die Häuser geht und nicht nur danach hört, wo geht es den Leuten schlecht und dann ruhig und still ist und dafür betet, sondern dann anfängt Ratschläge zu geben und rumzudiskutieren und sagt, ach, gestern war ich doch in dem Haus und weißt, die haben die Probleme und dann sagt er, nee, so geht's nicht. Und da sagt er, jüngere Witwen oder überhaupt jüngere Frauen tendieren eher dazu, dass sie es nicht ertragen können, jetzt einfach nur mal ruhig zusammen zu beten. Sondern jüngere Frauen, die wollen gerne reden. Was ja auch gar nicht böse ist. Es ist nur nicht geeignet für das Witwenamt. Weil diese Witwen sollen eben still und ruhig sein im Beten und im Tragen und im Helfen und im Ratschläge geben. Und ich habe euch ja hinterher aus der apostolischen Beschluss gelesen, dass da auch gesagt wird, sie sollen dann den Ältesten zu Hilfe gehen. Also dann auch mal Ratschläge geben, sagen, guck, geht da mal hin und da ist eine, der braucht mal Seelsorgehilfe, kümmere dich um den. Und das geht natürlich nicht, wenn du in die Häuser hinterher herumgehst und dann eben du untätig stehst, ja, du musst ja nichts mehr tun, für dich ist ja gesorgt. Und dann eben reden, was sich nicht gehört. Also jetzt nicht nur einfach geistlich da zuhören. Deshalb sagt er 14, denn so will ich nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung geben. Also wenn da eine 30-jährige Witwe ist, es ist viel besser für sie, erfahrungswert, dass sie heiratet, denn wenn sie vorher verheiratet war, dann hat sie ja nicht die Gabe der Ehelosigkeit, die Paulus ja für sich in Anspruch nimmt, dann wäre sie nie verheiratet. Also sie hatte eigentlich Sehnsucht nach einem Mann, sie hat einen Mann geheiratet und jetzt ist sie ohne Mann. Wenn sie eine jüngere Frau ist, das wird früher oder später dazu führen, dass sie wieder heiraten will. Also heirate lieber gleich, ehe du ein Versprechen gibst, ich werde ewig ledig bleiben in der Gemeinde, nur noch als Witwe da meine Gebete verrichten und so. Mach das nicht, heirate, wird dabei gesagt. Und dann bekomme Kinder, damit der Lästerer, dem Widersacher keine Lästerung da, damit der nicht gelästert wird. Warum? Dass die Leute nämlich nicht sagen, die Frau hat es gut angefangen, und die richtet sich hinterher nicht mehr danach. Oh, danke. Ja. Also, dann mache ich den Rest hier ein bisschen schneller. Denn etliche haben sich schon abgewandt dem Sand danach. Hier wird gesagt, hier sagt Paulus, denn genau das, was ich euch sage, das ist ja schon mehrfach passiert. Da sind Frauen als Witwen eingesetzt worden, sie haben sich nicht danach gehalten, sondern wieder geheiratet. Also macht's doch lieber gleich. Macht nicht erst Versprechen, ich will Witwe sein und in der Gemeinde und dann hinterher. Und dann, wenn der Gläubige eine oder die Gläubige Witwen hat, also das heißt, wenn du jetzt Angehörige hast, die Witwen sind, für die du verantwortlich bist, dann sollst du die versorgen, damit die Gemeinde nicht belastet wird und für die wirklichen Witwen sorgen kann. Also für die, die jetzt geistlichen Dienst in der Gemeinde machen. Für den kann sie besser sorgen, wenn sie nicht nebenher noch für alle anderen Leute mitbezahlen muss und sich dafür sorgen muss. Also jetzt habt ihr heute mal noch etwas Zusätzliches kennengelernt. In der Urgemeinde gab es nicht nur Älteste und nicht nur Diakone, es gab auch wahre Witwen. Das heißt, die einen geistlichen Auftrag gehabt haben, in den Häusern die Leute besuchen, Kranken mitpflegen, jüngere Frauen anleiten und lehren, intensiv Gebet und flehen Tag und Nacht vor Gott für die Sachen der Gemeinde mit einzustehen. Und diese ganzen Qualifikationen soll die auch noch haben. An dieser Stelle bete ich gerne mit euch und beschließe damit diesen Teil des Abends. Vater im Himmel, vielen Dank, dass du Menschen berufst, und zwar auch unabhängig ihres Lebensalters, so wie den Timotheus. Und ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, wo unsere Position ist, wo du uns begabt hast, wo unsere Aufgabe in der Gemeinde ist, dass wir ihr nachkommen. Dass wir das nicht einfach vernachlässigen, so wie Paulus den Timotheus ermahnt hat, es nicht zu vernachlässigen, sondern dass wir dieser Aufgabe wirklich nachkommen. Und dass da die Gemeinde dann umso besser funktionieren kann. Und ich möchte dich auch bitten, wenn wir dann in Seelsorge mit Menschen anderen Geschlechts oder anderen Alters zu tun haben, dass wir das auch in Weisheit tun, damit Ermahnung oder Ratschläge wirklich zu ihrem Ziel kommen. Wir nicht einfach nur Wahrheit sagen, sondern Menschen wirklich Veränderung erleben in der Gemeinde, dass sie merken, sie liegen uns am Herzen, wir wollen es nicht einfach nur über sie stellen. Wir möchten dich auch bitten, insbesondere für die Ämter in der Gemeinde. Vielleicht da, wo es entweder Frauen hier heute Abend gibt oder in der Gemeinde gibt, dass Frauen dort auch sehen, wo sie sich für dich einsetzen können. In Form dieser echten Witwen oder in ganz anderer Hinsicht. Aber vielen Dank dafür, dass du auch für Frauen in Gemeinde deinen Platz hast, deinen Ort, wo sie sich einsetzen können. Und gerade wenn es bei uns in der Gemeinde solche Leute gibt, dann möchte ich dich darum bitten, dass du sie segnest und dass du sie gebrauchst, dass sie ihren Dienst auch gut tun können zum Wohl der ganzen Gemeinde. Im Gebet und im Flehen und in den Besuchen und in dem Sorgen für die Bedürftigen und Armen. Und für all diejenigen, die noch nicht so weit sind, da möchte ich dich bitten, besonders für die Frauen heute Abend, dass sie so leben, wie du es willst, so wie du das beschrieben hast, mit dem sich um die Kinder kümmern, um die Familie kümmern, um die Bedürftigen kümmern, auch sich in der Gemeinde zu engagieren, so wie du das da geschrieben hast, als Qualifikation für die Frauen, die später da in diesen Dienst eintreten werden. Danke dafür, dass du für jeden von uns einen Platz hast und dass du uns alle gebrauchst, egal wie sehr wir begabt sind, in welchem Bereich. Und danke dafür, dass du mit uns gehen wirst in diesen Abend. Segne du unsere Gespräche, unsere Gedanken und auch unseren Schlaf. Amen.